Heute steigen wir ein in eine ganz andere Lebenswelt. Gestern haben wir ja zur Eröffnung unsere eigene individuelle Lebenswelt ein wenig beleuchtet. Harald hat uns damit hineingenommen. Das war sehr, sehr spannend, sich selbst dabei zu entdecken und zu beobachten. Heute geht es um eine Lebenswelt, die der unsrigen so ganz fern erscheint und dennoch gerade jetzt in diesen Wochen sehr, sehr nah verwoben ist mit der unsrigen, nämlich die Welt der Geflüchteten, die Welt der Menschen mit Migrationsgeschichte und die Lebenswelt der neuen Rechte. Das wird unser heutiges Thema sein. Das sind die Spannungsfelder, die wir beleuchten mit sehr interessanten Gästen, auf die ich mich schon sehr freue. Einführen in die Thematik wird uns Frau Dr. Bianca Dümling. Und genau, du darfst gerne zu uns kommen. Herzlich willkommen, Bianca. Bianca hat außerschulische Jugend- und Erwachsenenbildung studiert. Zudem hat sie einen Masterabschluss in interkultureller Arbeit und Konfliktmanagement. Dann bist du vor 12 Jahren in die Stiftung Himmelsfels gegangen und hast dort angefangen, ganz praktisch in diesem Bereich zu arbeiten. Hast zwischendurch in Boston dann Gemeindearbeit in dem Bereich gemacht und schließlich promoviert zum Thema Migrationskirchen in Deutschland. Außerdem leitest du seit 2014 die interkulturelle Arbeit auch beim Gemeinsamen für Berlin-Netzwerk und bist stellvertretende Leiterin des Berliner Instituts für urbane Transformation. Also eine ganze große, breit gefächerte Menge an Arbeitsfeldern. Das war auch schon immer ein bisschen dein Wunsch, tatsächlich die interkulturelle Arbeit lokal von einer Basis aus zu tun in Deutschland und gleichzeitig in den Bereichen Aus- und Fortbildung tätig zu sein, weiter zu forschen. Und im Grunde ist es das, wie wir dich heute und hier auch erleben werden. Vielen Dank, dass du uns einführst in die Thematik und dass du das tatsächlich auch von der christlichen Perspektive als deinen Auftrag siehst, mit Flüchtlingen gemeinsam, mit den Fremden im ersten Moment in Verbindung zu treten. Und vielleicht werden wir dazu auch noch was hören, was das für dich bedeutet, wie das aussieht. Das klingt erst einmal für uns als Christen sehr, sehr klar und eindeutig, der Auftrag, der biblische Auftrag, mit den Fremden wirklich in Gemeinschaft zu treten. Aber wir sehen ja, wie groß dieses Thema ist, dass es keine so leichten und schnellen Antworten auch gibt. Und wir freuen uns, dass du uns mit hineinnimmst, dass du wirklich im Detail uns auch aufzeigen wirst, wo die Spannungsfelder liegen, aber auch die Chancen und Möglichkeiten. Vielen Dank, Bianca.
Deutschland im Wandel, Menschen mit Migrationsgeschichten, Flüchtlinge, Geflüchtete und die neue Rechte im gesellschaftlichen Spannungsfeld. Das ist das Thema für heute Morgen. Deutschland befindet sich im Wandel. Manchen von uns wurde das erst bewusst, seit die Geflüchteten in den letzten Monaten zu uns kamen. Heute leben ungefähr 17 Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland. Das sind das sind ungefähr 20,5% der Bevölkerung. Hinzu kommen etwa 1 Million neu angekommene Geflüchtete. Außerdem gibt es 500.000 bis 800.000 Menschen ohne gültige Papiere in Deutschland. Es liegt jedoch nicht nur an den aktuellen Migrations- und Fluchtbewegungen, dass die Anzahl an Menschen mit Migrationsgeschichte steigt, sondern auch an dem natürlichen Wachstum. Jedes dritte Kind unter 5 Jahren besitzt eine Migrationsgeschichte. Menschen aus 190 Nationen leben in Berlin. Ungefähr 30% der Berliner haben eine Migrationsgeschichte und den Schätzungen nach leben ungefähr 60.000 Geflüchtete in unserer Stadt. Die Medien zeichnen oft ein verzerrtes Bild davon, wer eigentlich wirklich in unserem Land lebt. Der Eindruck entsteht, dass die Leute mehrheitlich aus der Türkei und aus arabischen Ländern sind, aber dieser Schein trügt. Es stammen ungefähr 96,4 aller Zuwanderer aus einem europäischen Land, 36,6 aus einem Land der Europäischen Union. Es emigrierten 16,8 aus Asien und 3,2% aus Afrika. Die wichtigsten Herkunftsländer sind Türkei, Polen und Russische Föderation. Die Menschen mit Migrationsgeschichte trugen von Anfang an entscheidend zur Entwicklung der Bundesrepublik bei. Die Bundesregierung nahm diese Realität am Anfang nicht ernst, sondern erst ab dem Beginn des neuen Jahrtausends. Und diese Haltung führte zu Spannungen zwischen den Leuten, die oder Menschen mit Migrationsgeschichten, die schon seit Jahrzehnten in unserem Land leben, und ihre einheimischen Nachbarn. Und das gesellschaftliche Spannungsfeld dort drehte sich hauptsächlich um die Frage nach dem Integrationswillen der Zugewanderten beziehungsweise die sogenannte Integrationsverweigerung. Die Aussagen, dass sich Menschen mit Migrationsgeschichte nicht integrieren wollen, muss jedoch die Realität der politischen Rahmenbedingungen entgegengehalten werden. Sie können sich nur integrieren, wenn es eine Gesellschaft gibt, die Integration wünscht und nicht Assimilation fordert. Und das war über Jahrzehnte nicht der Fall. Das zeigt die Migrations- und Integrationsgeschichte der Nachkriegszeit und die bis heute noch Auswirkungen auf das Zusammenleben der Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte hat. Deswegen möchte ich ganz kurz einen Ausflug in die Geschichte machen. Die sogenannte Gastarbeiterperiode begann Mitte der 50er Jahre mit Italien, der Türkei und Marokko wurden Anwerbevereinbarungen getroffen und das Ziel, wie wir alle wissen, war, den einheimischen Arbeitskräftemangel nach dem Zweiten Weltkrieg auszugleichen. Die Bundesregierung wollte jedoch die Rückkehrbereitschaft der Gastarbeiter in deren Herkunftsländern wachhalten. Also aus ihrer Perspektive gab es keine Notwendigkeit, Integrationspolitik zu betreiben. Nach dem Anwerbestopp 1973 begann die Phase des Familiennachzugs. Die zugewanderten Arbeitskräfte glitten also in einen wirklichen Einwanderungsprozess über und das wurde auch nicht weiter anerkannt. Die westdeutsche Ausländerpolitik war kaum mehr als eine Arbeitsmarktpolitik für Ausländer und die Idee war eine soziale Integration auf Zeit bei der Förderung der Rückkehrbereitschaft durch bewusste Aufrechterhaltung der Heimatorientierung. Und diese mentalen Folgen der Heimatorientierung werden eben bis heute beklagt. In den 90er Jahren waren zum einen durch die Ost-West-Migration nach dem Zerfall des kommunistischen Ostblocks geprägt, zum anderen aber auch durch die Ankunft der Asylsuchenden aus den afrikanischen Ländern. Und in dieser Phase wurde deutlich, dass es auch zwischen den unterschiedlichen Zuwanderungsgruppen Spannungen gab und immer auch noch gibt. Und zwar die Aussiedler bzw. die russlanddeutschen Einwanderer erhielten eine privilegierte Integrationshilfe, da sie unter dem Bundesvertriebenengesetz fielen. Und die anderen erhielten nur eine Notversorgung. Und nach den Anschlägen in den Flüchtlingsunterkünften Anfang der 90er Jahren gab es zwar viele Aktionen gegen Rassismus, aber keine Integrationspolitik. Die Meinung war immer noch, dass Deutschland kein Einwanderungsland ist. Parallel zu den Entwicklungen in der Bundesrepublik empfing auch die ehemalige DDR Menschen aus kommunistischen Bruderländern. Vor dem Bau der Mauer flohen noch viele Menschen in den Westen und es führte dazu, dass es einen Arbeitskräftemangel gab und deshalb Gastarbeiter aus Polen, Ungarn, Vietnam und Mosambik eingeladen wurden oder angeworben wurden. Und noch stärker als die Bundesrepublik isolierte die ehemalige DDR die Gastarbeiter von der einheimischen Bevölkerung. Und später im Rahmen der sozialistischen Entwicklungshilfe kam noch Studierende und Funktionäre aus anderen Ländern, Angola, Kuba zum Beispiel. Und die mangelnde Erfahrung und der politische Unwillen, aber zum Beispiel auch Ignoranz, erschwerten eben im Nachkriegsdeutschland einen erfolgreichen Integrationsverlauf. Und gleichzeitig erwiesen auch die kulturellen Traditionen, Bildungsunterschiede und Bildungsambitionen sowie auch das Verständnis der Rolle der Frau unter den Zuwandernden oft als Integrationsbarrieren. Die Frage ist nun, ob wir alle Einheimischen und Zugewanderten aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und gemeinsam eine neue Realität gestalten können. Und die Schlüsselpersonen für diesen Gestaltungs- und Aushandlungsprozess, das ist die zweite Generation. Sie leben jeden Tag mit diesem Spannungsfeld zwischen der Herkunftskultur ihrer Eltern und der Aufnahmekultur, in die sie meist hineingeboren wurden. Auf der einen Seite sind sie den Erwartungen ihrer Eltern ausgesetzt, auf der anderen Seite müssen sie ihren Platz in der Gesellschaft erkämpfen, da sie noch nicht selbstverständlich dazugehören. Und trotz der Spannungen in der Beziehung zu ihren Eltern und zur Mehrheitsgesellschaft können sie Brücken bauen und aushandeln, was es heute bedeutet, deutsch zu sein. Millionen von Menschen verlassen ihre Heimat und fliehen vor Krieg und Verfolgung, Hunger und Hoffnungslosigkeit. Sie kommen aus Syrien, Afghanistan, Irak, Eritrea, dem Kosovo oder Albanien. Auf der Suche nach Sicherheit und neuer Perspektive sind sie Tage, Monate, Jahre unterwegs. Getrennt von ihren Familien setzen sie sich den Gefahren aus und sind kriminellen Schleppern ausgeliefert. Die Ankunft von diesen täglich tausenden Geflüchteten bestimmen politische und gesellschaftliche Debatten. Deutschland steht vor der größten Herausforderung seit der Wiedervereinigung. Und sie scheint jeden Tag größer zu werden. Es gibt keine einfache Lösung oder klare Strategie, die richtig oder falsch ist. Und ich glaube, wir können erst in den nächsten Jahrzehnten wirklich sehen, ob was richtig oder falsch war. Und in Deutschland angekommen, beginnt für viele Geflüchtete das Warten. Das Warten, überhaupt einen Asylantrag stellen zu dürfen. Das Warten auf ein Interview beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Dann das Warten auf eine Entscheidung. Sie stehen vor der Herausforderung, Deutsch zu lernen, ohne zu einem Integrationskurs zugelassen zu sein. Gleichzeitig sind sie mit dem Herzen bei den Menschen, die sie zurückgelassen haben, die immer noch der Gefahr ausgesetzt sind, und vielleicht trauern sie um die Menschen, die sie auf dem Weg oder zu Hause verloren haben. Aber die Geflüchteten bringen auch ihre Geschichten und Überzeugungen mit. Die gewaltsamen Konflikte zwischen ethnischen und religiösen Gruppen werden nicht an den Grenzen Deutschlands abgelegt. In den Notunterkünften fürchten sich Christinnen und Christen vor Übergriffen von ihren muslimischen Landsleuten. Frauen fühlen sich bedrängt und andere Minderheiten bedroht. Das ist natürlich nicht überall und zum Glück auch nicht die Regel, aber auch eine Realität, mit der wir konstruktiv umgehen müssen. Dann gibt es in den Köpfen der Menschen gute und schlechte Geflüchtete. Die Syrer sind die Guten, die Marokkaner und Algerier die Schlechten, vor allem nach dem, was in der Silvesternacht geschehen ist. Aber auch die Roma und aus Serbien, Albanien und dem Kosovo zählen zu den geschlechten Geflüchtlingen, denn sie entfliehen nur der Armut. Die Unterteilung begegnet uns auch zwischen Geflüchteten mit und ohne Bleibechancen. Syrien und Eritrea haben die besten Chancen, anerkannt zu werden. Die Anerkennungsquote bei den Serben liegt dabei nur bei 0,1%. In Deutschland stoßen die Geflüchteten auf eine unglaubliche Hilfsbereitschaft und gleichzeitig auf Hass und Ablehnung. Aber nicht nur von den deutschen, altdeutschen Bürgerinnen und Bürgern. Auch ehemals selbst Zugewanderte, zum Beispiel Russlanddeutsche, demonstrieren gegen die Aufnahme von weiteren Geflüchteten. Nach den Berichten einer vermeintlichen Vergewaltigung einer Russlanddeutsche waren die Parolen wie »Wir sind gegen die Flüchtlinge« und »Wir sind deutsch« zu hören. Die Tatsache, dass die Meldung dementiert wurde, änderte nichts daran, dass sie weiter demonstrieren. Von den Rändern der Gesellschaft kommt neues, rechtes Gedankengut in der bürgerlichen Mitte an. Der Begriff neue Rechte ist eine Selbstbezeichnung rechtsextremer Intellektueller, die eine ideologische und strategische Modernisierung des rechten Lagers anstreben. Sie wollen sich zugleich der stark an die NS-orientierten alten Rechten absetzen. Und im Kontext der neuen Rechte gibt es verschiedene Strömungen. Und die bekanntesten sind Pegida, die patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlands und die AfD, die Alternative für Deutschland. Seit dem 20. Oktober 2014 demonstrieren in Dresden meist an den Montagen die Pegida. Dabei versammeln sich bis zu 25.000 Demonstranten versammelt. Und die TU in Dresden führte eine Studie über die Pegida durch. Die ist natürlich nicht repräsentativ, aber sie gibt uns ein bisschen einen Einblick in die Lebenswelt. Also der typische Pegida-Demonstrant entstammt der Mittelschicht, ist gut ausgebildet, berufstätig und verfügt über sächsische Verhältnisse über ein leicht überdurchschnittliches Nettoeinkommen. Er ist 48 Jahre alt. Männlich, gehört keiner Konfession an, weist keine Parteiverbundenheit auf und stammt aus Dresden oder Sachsen. Die Angst treibt ihn an. Angst vor Islamisierung, Angst vor dem Kontrollverlust. Recht und Ordnung sind ihm wichtig, gefolgt von der deutschen Leitkultur. Solidarität, Vielfalt und Gleichstellung lehnen sie kategorisch ab. 82% der Pegida-Anhänger wollen Recht und Ordnung auch an der deutschen Grenze durch Befestigung und Verteidigung. 41% wollen grundsätzlich keinem Menschen Recht auf deutsches Asyl zugestehen. Fast 80% der Pegida-Anhänger würden AfD wählen, 20% würden nicht zur Wahl gehen. Aber wofür steht die AfD? Die sogenannte Alternative für Deutschland. Ich möchte einige Punkte aus dem Wahlprogramm verdeutlichen oder das verdeutlicht, wofür sie stehen. Und das erste ist Stolz auf die Geschichte. Der Nationalsozialismus wird als Unglücksjahre angesehen und verharmlost. Und gleichzeitig beklagen sie, dass der Nationalsozialismus so viel Raum in unserer Gesellschaft einnimmt und die übrigen stolzen Zeiten vernachlässigt werden. Die Familie, der zweite Aspekt ist die Familie als natürliche Keimzelle. Die demografische Situation wird als Bestandskrise des deutschen Volkes interpretiert und Migration als Beschleuniger dieser Krise gesehen. Und dementsprechend setzt die AfD ihre familienpolitischen Positionen in direkten Kontext zu ihrer migrationspolitischen Forderungen und fordert eine Willkommenskultur für den Nachwuchs der einheimischen Bevölkerung. Der dritte Aspekt ist Begrenzung der Zuwanderung. Für die AfD ist Zuwanderung nur unter der Voraussetzung zu dulden, dass unser geschichtliches Bewusstsein unsere Kultur und unsere Lebensweise nicht verdrängt werden, dass die Reallöhne nicht sinken und eine weitere Belastung unserer Sozialsysteme ausgeschlossen sind. Und der letzte Punkt ist Integration als Assimilation. Die AfD erfordert von den Zugewanderern konkrete Anpassungsleistungen wie verpflichtende Sprachkurse, gemeinnützige Bürgerarbeit und generell die Annahme von einer festen deutschen Identität. Und die deutsche Identität verbindet die AfD mit den Traditionen des christlichen Abendlandes. In den letzten Wochen stand die AfD-Vorsitzende Frauke Petri mit ihrer Forderung nach Schusswaffengebrauch an der deutschen Grenze in den Schlagzeilen. Die AfD hat sich radikalisiert und trägt entscheidend zu der geistigen Brandstiftung in unserem Land bei. Das Gewaltpotenzial, das rechtsradikale Gewaltpotenzial nimmt zu und so gab es allein im vergangenen Jahr 1027 Attacken auf Flüchtlingsheime. Seit Beginn des Jahres sind bundesweit bereits 118 Straftaten gegen Asylbewerberheime registriert worden. Die Demonstration bei der Ankunft eines Busses mit Geflüchteten in Klausnitz sowie der Brandanschlag in Bautzen sind jetzt nur zwei erschütternde Beispiele in der jüngsten Vergangenheit. Das Gefährlichste an diesen Entwicklungen ist, dass die neue Rechte von den Rändern in der gesellschaftlichen Mitte angekommen ist und auch sich auch in unseren christlichen Gemeinden einnistet. Aussagen, die vor Jahren noch geächtet wurden, sind nun gesellschaftsfähig. Die neue Rechte wird nicht nur durch Schlägertypen mit Glatze verkörpert, es können Leute in unserem Umfeld sein, an unseren Arbeitsplätzen oder in unseren Gemeinden. Menschen mit Migrationsgeschichten, Geflüchtete und die neuen Rechten, in diesem gesellschaftlichen Spannungsfeld bewegen wir uns.
Ich freue mich jetzt ganz besonders auf ein Ehepaar, was uns mit hineinnehmen wird in ihre Lebenswelt, als Geflüchtete. Und ich begrüße ganz herzlich Pastor Man Hung und seine Ehefrau Tien Tran. Wenn ihr doch, ich sehe euch gerade, da seid ihr. Kommt doch nach vorne, herzlich willkommen. Man, du bist 1970 in Hanoi im kommunistischen Hanoi geboren. Mit 17 bereits wurdest du von der Regierung nach Russland zum Geologiestudium geschickt und dort hast du dann zuerst von Jesus zum ersten Mal gehört und hast dich dann auch bekehrt mit 22 Jahren. Das war zunächst eine Scheinbekehrung, um der Pflegemutter einen Gefallen zu tun. Und wie das manchmal dann aber so ist, wie Gott arbeitet, durch deinen eigenen Widerstand hindurch hast du aber wirklich nach der echten Wahrheit gesucht und hast schließlich doch zu Jesus gefunden und wurdest kurz darauf mit 24 Jahren dann auch zum Pastor ordiniert von der ukrainischen Pfingstgemeinde. Und in Moskau hast du schließlich dann eine Gemeinde gegründet, unter Vietnamesen, also das war auch eine vietnamesische Gemeinde. Du hast dann geheiratet und deine liebe Ehefrau Tien wurde in Südvietnam geboren, allerdings in einem christlichen Elternhaus. Das war der kleine, große Unterschied. Und ihr seid dann, deine Familie, ihr seid als Boat People aus Vietnam geflohen und nach Deutschland gekommen. Du hast Musikpädagogik studiert und auch bist Gemeindehelferin, hast dich da ausbilden lassen am Europäischen Theologischen Seminar in Rudersberg. Und ihr seid verheiratet, habt zwei Söhne, 13 und 7 Jahre sind die beiden alt. Das ist eine sehr besondere Geschichte, die ihr habt. Und ihr arbeitet jetzt gemeinsam miteinander hier in Berlin in der Gemeinde. Und wie ist die Geschichte des geteilten Berlins für die Vietnamesen? Es gab ja in Ost-Berlin als auch in West-Berlin vietnamesische Zuwanderer. In West-Berlin waren es die Regime-Flüchtlinge, im Osten die Regime-Anhänger. Was ist die individuelle Geschichte dieser Flüchtlinge? Vielleicht kannst du das ganz kurz zusammenfassen, wie sich ihre Lebenswelt, wo sie herkommen, auf die jetzige hier in Berlin auswirkt. Was bedeutet das im Osten? Was bedeutet es im Westen, Vietnamese zu sein?
Lịch sử Việt Nam rất là dài, trong vòng 10 phút nói hết được.
Vietnam hat eine lange Geschichte, man kann das nicht in 10 Minuten zusammenfassen.
Nhưng mà tôi sẽ cố gắng tóm tắt lại.
Aber ich versuche mein Bestes.
Tôi muốn nói thêm một điều nữa là
ich möchte noch dazu
gia đình
sagen,
của tôi đó, mẹ tôi là người Phật giáo.
Also meine Mutter ist Buddhistin.
Bố tôi là người Cộng sản.
Mein Vater ist Kommunist.
Còn tôi bây giờ là Evangelist.
Und ich bin jetzt ein Evangelist.
Như vừa rồi giới thiệu đó, để mà tin Chúa Giêsu đó, nó phải làm quá trình dài lắm.
Wie du gerade auch gesagt hattest, es war ein langer Prozess, um zu Jesus zu kommen.
Đặc biệt đối với người Việt Nam.
Vor allen Dingen für Vietnamesen besonders.
Việt Nam một dân tộc sống với cộng đồng nhiều hơn.
Weil Vietnamesen leben sehr in der Gemeinschaft.
Họ thường nghe những người xung quanh nhiều hơn là họ có quyết định cá
nhân. Sie lassen sich beeinflussen von dem, was andere sagen, als dass sie selber eine Entscheidung treffen.
Nước Đức Berlin chia làm đôi, Tây Berlin và Đông Berlin.
Wurde ja selbst geteilt in Ost und West.
Và chính cái sự chia đó cũng đã chia cộng đồng Việt Nam thành hai.
Und die vietnamesische community wurde auch hier geteilt.
Sau năm 75 đó thì những người Việt Nam ở miền Nam chạy sang Đức.
Nach 75 flohen die Südvietnamesen nach Westdeutschland oder nach Europa. Kam nach Westdeutschland.
Họ được thuyền Cap Anamur.
Sie wurden ja von dem Cap Anamur Schiff aufgefischt, aufgenommen.
Aber phần lớn họ là những người có công ăn việc làm từ trước tại miền Nam Việt Nam.
Das sind die, die damals auch schon wirtschaftlich was erreicht hatten in Vietnam.
Những người mà không thể sống cùng với cộng sản được.
Das sind die, die nicht mit dem Kommunismus leben konnten.
Những người làm việc với người Mỹ.
Das sind die, die schon mit den Amerikanern zusammengearbeitet hatten.
Khi được Đức vớt thì có một số người họ đến Tây Berlin ở.
Und sie wurden dann auch nach West-Berlin geschickt.
Vào những năm 80 của thế kỷ trước.
In den 80ern.
Họ hội nhập tốt hơn.
Sie haben sich integriert, sie konnten sich integrieren, sie können auch besser Deutsch sprechen.
Họ có công việc làm
sie
việc
haben
người Đức.
Arbeit gefunden, sie arbeiten unter Deutschen.
Và cũng cái thời điểm năm 80 của thế kỷ trước thì
aber
rất nhiều người Việt Nam sang đây lao động.
Aber auch in den 80ern kamen Vietnamesen nach Deutschland als Arbeitskräfte.
Đến DDR làm việc.
In den in die ehemalige DDR.
Và phần đông họ sống tại Đông Berlin.
Und die der Großteil lebte dann in Ost-Berlin.
Và Tây Berlin là những người Việt Nam không chung với cộng sản được, còn Đông Berlin là những người Việt
das
Nam
heißt,
từ phía Bắc
Việt
Nam.
In West-Berlin leben jene Vietnamesen, die nicht mit dem Kommunismus konnten, und in Ost-Berlin genau der Gegenteil.
Sau năm 90 khi bức tường Berlin bị đổ.
Und als die Berliner Mauer fiel.
Nước Đức đã thống nhất lại với nhau.
Und Deutschland dann eins wurde.
Nhưng mà tại Berlin này hai cộng đồng Việt Nam của chúng tôi chưa hòa được với nhau.
Konnten jedoch die Vietnamesen noch nicht zusammenfinden.
Hiện nay tại Berlin có 50.000 người Việt Nam sống.
Wir haben in Berlin jetzt ungefähr 50.000 Vietnamesen.
Thì có khoảng 5.000 người Việt Nam ở Tây Berlin.
5.000 davon ungefähr in West-Berlin.
Còn 45.000 người thì
und 45.000 in Ost-Berlin.
Thật ra người Việt Nam tại Đông Berlin họ không hòa nhập được với người Đức.
Die Ost-Berliner Vietnamesen,
lao động nhiều hơn.
Sie können sich nicht so gut integrieren, weil sie hergekommen sind als Gastarbeiter.
Và họ phải tự kiếm sống.
Und sie müssen jetzt ihren Lebensunterhalt selber.
Và có một luật là nếu như họ đảm bảo cuộc sống của họ được thì họ mới được quyền ở lại nước Đức này.
Und es gibt ja jetzt das Gesetz, wenn sie für ihren Lebensunterhalt selber aufkommen können, erst dann dürfen sie in Deutschland bleiben.
Thành ra phần lớn họ phải làm việc bằng chân tay nhiều hơn.
Und deswegen müssen sie auch körperlich sehr viel arbeiten.
Dạ, có một câu hỏi mà tôi đã được chuẩn bị trước.
Eine Frage, die ich vorher schon vorbereitet habe.
Là cứ nghĩ đến người Việt Nam
und
là
das war
nghĩ tới nhà hàng và tiệm hoa.
Das war eine Frage, wenn man an Vietnamesen denkt, dann denkt man an Blumenläden, an Bistros, Imbissen, Restaurants.
Cái đó là định kiến hay là sự thật?
Ist das ein Vorurteil oder stimmt das wirklich?
50% đúng và 50% sai.
Ja, stimmt so 50%.
Nó là sự thật.
Es ist wahr.
Và nó cũng là định kiến.
Aber es ist auch ein Vorurteil.
Sự thật bởi vì.
Es ist wahr, weil.
Người Việt Nam tại Đông Berlin không có được học hành đàng hoàng.
Die Vietnamesen in Ost-Berlin keine vernünftige Ausbildung bekommen hatten.
Họ phải sử dụng chân tay của họ để kiếm sống.
Deswegen brauchen sie ihre Hände, ihre Kraft, um leben zu können.
Thế ra nhà hàng, tiệm hoa, tiệm nail.
Deswegen haben wir Blumenläden, wir haben Restaurants, wir haben diese Nail,
bán quần áo,
Nagelstudios und so. Ich bin so selten dort.
Rồi thậm chí cả bán thuốc lá lậu ở các cửa hàng lớn.
Und Vietnamesen stehen da immer vor diesen Einkaufs-Discountern und verkaufen Zigaretten.
Nó là sự thật.
Es ist wahr.
Nhưng mà định kiến thì cũng có.
Es ist auch ein Vorurteil. Von den Deutschen.
Định kiến có nghĩa là thái độ đánh giá một sự việc một chiều.
Vorurteil bedeutet nämlich eine Sache nur einseitig zu beurteilen.
Không phải hết thảy người Việt Nam tại Đông Đức làm cái công việc đó.
Und nicht alle Vietnamesen gehen dieser Tätigkeit nach.
Ví dụ chúng tôi đây có
người Tin Chúa. Wir zum Beispiel, wir sind Christen.
Dạ, có những người Việt Nam đi học đại học.
Es gibt auch Vietnamesen, die studieren jetzt gerade.
Và chúng tôi rất muốn thay đổi cái quan niệm trong đầu định kiến đó.
Und wir möchten dieses Vorurteil abbauen.
Ja, okay. Ja.
Darf ich kurz da was zwischenfragen dazu? Und zwar, seht ihr da einen Unterschied jetzt noch? Du meintest vorhin, dass immer noch diejenigen, die in Ost-Berlin gelebt haben, im Gegensatz zu den in West-Berlin Lebenden, immer noch nicht sich hier wirklich genauso fühlen, gleichwertig fühlen, immer noch das Gefühl von Gastarbeitern haben. Schlägt sich das jetzt auch noch signifikant in der jeweiligen Tätigkeit nieder? Oder ist das inzwischen jetzt, was wir eben sprachen, Blumenläden, Restaurants, durchmischt sich das zunehmend Ihrer beruflichen Tätigkeiten, Aufgabenfelder? Die Frage ist, ob diejenigen, die in Ost-Berlin gelebt haben, als Gastarbeiter kamen, gibt es da inzwischen eine Durchmischung mehr jetzt, dass diese Lebenswelten sich angleichen, auch im beruflichen Feld? Wie erlebt ihr das?
Also sie kommen da schlecht raus, sie, sie bleiben fest in ihrer Tätigkeit.
Nhưng mà có một điều này, vì họ làm công việc như vậy, thành ra họ muốn dồn hết sức lực cho thế hệ thứ hai Việt Nam.
Aber weil sie da nicht rauskommen, setzen sie ihre ganze Energie ein, damit ihre Kinder da rauskommen.
Thành ra hầu hết những đứa trẻ đó đều học Gymnasium.
Und deswegen haben wir viele vietnamesische Kinder, die auf dem Gymnasium sind und das Abitur machen.
Das heißt, da gibt es Hoffnung auch für die nächste Generation von den Geflüchteten. Mhm. Ihr seid ja jetzt eine christliche Gemeinde, als Christen auch unter Vietnamesen tätig. Könnt ihr noch mal ganz kurz eingehen auf diese Weltanschauung, die ja Vietnamesen haben? Was ist ihre Prägung und wie holt ihr diese Menschen ab? Wie begegnet ihr denen hier in Berlin als Christen und was bedeutet das dann in eurer Gemeindearbeit?
Câu hỏi rất là hay.
Eine sehr gute Frage.
Ja, ja, một dân tộc Việt Nam là một dân tộc trải qua chiến tranh rất là lâu.
Việt Nam hat ganz viele Jahre im Krieg verbracht.
1000 năm
Tausend Jahre im Krieg mit den Chinesen, 100 Jahre mit den Franzosen, 25 Jahre mit den Amerikanern.
Thành ra có sự mặc cảm ở trong tâm trí.
Und deswegen sind sie, denken sie, sie sind minderwertig.
Thật ra khi mà chúng ta tới nói về họ, về Chúa Giêsu, họ chưa tin nhận vội.
Und wenn wir dann mit Jesus kommen, so glauben sie nicht. Also sie öffnen sich nicht.
Họ cần có tình thương,
sie brauchen
mối quan hệ.
Die Beziehung, sie brauchen erst diese Liebe.
Và tôi đã được tin Chúa Giêsu qua tình yêu của người
Und
mẹ
ich Mama bin Genia. Auch durch eine Liebe, durch die Liebe meiner Pflegermutter, meine ukrainischen Pflegemutter zum Glauben kommen.
War mit 2 năm.
Ich brauchte dafür diese Beziehung 2 Jahre.
Khi tôi cảm nhận tình yêu của bà đó.
Und als ich dann die Liebe dieser Frau empfunden habe.
Tôi tin bà đó.
Ich habe ihr geglaubt.
Thì Chúa làm cho tôi tin Chúa.
Und Gott hat durch sie es erreicht, dass ich Gott durch sie geglaubt habe, an Gott geglaubt habe.
Ja.
Das ist wirklich sehr bewegend und ich denke gerade für uns als Deutsche hier in Berlin, wo es doch sehr viele Vietnamesen gibt, dass das uns hilft zu verstehen, ihren geschichtlichen Hintergrund, den gesellschaftlichen Hintergrund Gerade wenn wir das nächste Mal an einem Blumengeschäft oder Ähnlichem vorbeigehen, darüber hinaus weiter und hin zum Menschen zu denken, was würdet ihr euch denn jetzt von uns wünschen, speziell auch von uns deutschen Gemeinden? Also ich stelle mir vor, wenn jemand jetzt tatsächlich Christ wird und von Jesus hört, tatsächlich in diese andere Lebenswelt auch einzutauchen und anzukommen, wie können wir euch da unterstützen oder was würdet ihr euch da wünschen, mehr zu sehen, auch von uns Deutschen?
Ja.
In erster Linie sehe ich, dass Deutschland ein Land ist, das sehr viele Geflüchtete aufgenommen hat. Ja, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, was wünschen wir von euch Deutschen, von den deutschen Gemeinden? Ich möchte gerne ein Zitat von Präsident Kennedy zitieren. Ich möchte ihn gerne zitieren.
Đừng nói nước Mỹ làm gì cho bạn, nhưng mà hãy đặt câu hỏi bạn làm gì cho nước Mỹ.
Frei übersetzt. Ich kann es nicht. Frage nicht, was kann Amerika für dich tun, sondern stell dir die Frage, was kann ich für das Land, für mein Land tun?
Trước tất cả những người Đức tại đây, tôi cảm ơn các bạn.
Und ich sehe jetzt so viele Deutsche vor mir. Ich möchte euch in erster Linie erstmal danken.
Đã vớt vợ tôi từ từ.
Ich habe meine Frau. Meine Frau war ja auch ein Flüchtling und ihr habt sie aufgenommen.
4 tuổi cô đã ngồi trên cái thuyền đó.
Sie war 4 Jahre alt und war in diesem Boot drin.
Và các bạn đã vớt vợ tôi.
Und ihr habt sie aufgenommen.
Để bây giờ chúng
damit
tôi có nhau.
Wir uns jetzt haben können.
Ja, và nước Đức đã cứu mang gia đình chúng tôi.
Deutschland hat unsere Familie aufgenommen, begleitet.
Có hội thánh Việt Nam tại nước Đức này.
Wir haben jetzt eine vietnamesische Gemeinde hier.
Thành ra chúng tôi mắc nợ Chúa.
Also haben
mắc nợ như Paulo nói tôi mắc nợ Chúa, mắc nợ nước Đức.
Das heißt wir Don't. Ja, wir schulden Gott was. Wir schulden den Deutschen was.
Cảm tạ Chúa và cảm ơn các bạn.
Wir haben Gott zu danken und wir haben die Deutschen zu danken.
Nước Đức nhiều hơn.
Und wir möchten Deutschland segnen.
Đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn bây giờ.
Und auch vor allen Dingen in dieser schwierigen Zeit jetzt, die jetzt auch
khi nước Đức tiếp nhận người khách lạ thì Chúa ban phước cho.
Und wenn Deutschland Flüchtlinge aufnimmt, dann wird Gott Deutschland segnen.
Đó điều tôi mong ước.
Das ist mein Wunsch.
Dạ.
Anh có muốn biết câu hỏi của anh gì không?
Okay.
Okay.
Vielen herzlichen Dank für dieses bewegende Zeugnis, für eure bewegende Lebensgeschichte. Dass ihr sie mit uns teilt, bedeutet, dass wir ganz viel Inspiration und Antworten bekommen. Axel. Ja. Axel betet jetzt auch noch für euch und wir alle. Vielleicht können wir auch kurz aufstehen dazu und sie einfach segnen.
Steht nicht im Programm, aber ist uns ein Bedürfnis. Danke für diese kostbaren Geschwister. Wir danken dir für ihr Zeugnis, Herr, und dass sie uns segnen als solche, die nach Deutschland gekommen sind. Und wir möchten jetzt das in einer guten Weise zurückgeben, Herr, und die beiden segnen in deinem Namen, Herr Jesus. Danke, dass sie Zeugen für dich in unserer Stadt sind, dass sie ein lebendiges Signal dafür sind, wie du Leben ändern kannst, und zwar aus Westgeschichte und Ostgeschichte. Und deswegen freuen wir uns, dass wir gemeinsam zu deinem Leib gehören, Herr Jesus Christus. Gemeinsam Reich Gottes in dieser Stadt erleben und ein Stück mitwirken können. Und wir wollen in deinem Namen, Herr Jesus Christus, auch die Einheit proklamieren, in der wir zusammenstehen als das eine Volk Gottes. Mach sie zu lebendigen Zeugen für viele ihrer vietnamesischen Glaubensgenossen oder Landesgenossen und auch für Deutsche in unserem Land. Wir danken dir, dass wir in dir eins sind. Amen.
Wir sind hier aufgewachsen, das ist auch unser Land. Das sagt Joshua Lupemba, Pastor in einer Berliner Gemeinde im Hope Center. Eine junge Gemeinde in Berlin, die sich die Menschen erreichen möchte aus eher unprivilegierteren Hintergründen. Ich darf dich ganz herzlich willkommen heißen, auf die Bühne bitten. Schön, dass du da bist heute. Du bist jetzt in der zweiten Generation hier. Als Geflüchtete waren deine Eltern damals gekommen aus Kongo, Ghana stammen deine Eltern. Und du bist jetzt seit 2006 im leitenden Gemeindedienst im Hope Center. Und gemeinsam mit deiner Frau Shilan, die aus Kurdin, dem Irak, also eine Kurdin, die aus dem Irak und Iran stammt, hast du das Hope Center gegründet. Außerdem bist du auch bei Berlin United, dort gehörst du zum Leitungskreis, bist Vorstandsmitglied bei Gemeinsam für Berlin und außerdem Vorsitzender von Typisch Deutsch e.V. Was das heißt, davon wirst du später noch berichten. Und dieser Verein hat das Ziel, die sogenannten Altdeutschen mit den Neudeutschen zusammenzubringen und Toleranz zu fördern. Du wirst gleich noch sprechen zu diesen Themen zweite Generation, Flüchtlinge der zweiten Generation, politisches Engagement und Aufklärungsarbeit. Da bin ich sehr gespannt drauf, was es bedeutet, typisch deutsch zu sein. Und dann wirst du auch zu deiner Gemeindearbeit noch sprechen.
Meine Eltern sind nicht geflüchtet, aber sehr jung nach Deutschland gekommen. Meine Mutter mit 17 und mein Vater als junger Student. Und ich glaube, ich repräsentiere heute die Generation, die sozusagen jetzt versucht, ihren eigenen Weg zu gehen. Und ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe, jetzt so viel über typisch Deutsch zu reden. Ich würde gerne lieber mehr über die Arbeit in der Gemeinde sprechen. Nur kurz zu typisch Deutsch e.V. Typisch Deutsch e.V. ist ein Verein, den ein paar Freunde von mir und ich zusammen gegründet haben. Und wir sagen immer nach dem Sarrazin-Schock, dass der Hintergrund war, dass wir wollten ein Zeichen setzen, aber wir wollten ein positives Zeichen setzen. Und dann haben wir uns überlegt, lass uns mal ein Video machen. Und in dem Video sagen wir alle, da waren türkischstämmige, deutsche, jüdisch, arabisch, koreanisch. Und wir haben alle einfach unseren Namen gesagt und gesagt, dass wir typisch deutsch sind. Mit dem Video wollten wir zum Ausdruck bringen, dass wir hier aufgewachsen oder sogar geboren sind und dass wir selbstverständlich deutsch sind. Wir gehören dazu. Und ich habe letzte Woche darüber nachgedacht, dass, was bedeutet, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Und das ist schon eine heftige Aussage, wenn man wirklich darüber nachdenkt, dass Deutschland die Realität des, unserer Gesellschaft bunt ist und dass wir immer mehr dahin kommen, in eine Gesellschaft, die bunter und bunter wird und dass wir uns damit am besten frühzeitig anfreunden sollten, weil das ist nicht mehr aufzuhalten. Nun, ich würde gerne ein bisschen was erzählen zu unserer Gemeinde. Wie gesagt, meine Eltern sind früh nach Deutschland gekommen und haben sich leider getrennt, sind später beides Pastoren geworden. Und ich bin bei meiner Mutter hier in Berlin aufgewachsen und sie hat eine Gemeinde gegründet. Damals hieß die Gemeinde Christ International Church. Heute heißen wir Hope Center. Und wir haben uns neu gegründet, neu definiert, würde ich sagen, im Ende 2014. Und was ich erlebt habe, war, dass wir oder in meiner ganzen Zeit als PK, Pastor's Kid, habe ich immer in einem Spannungsfeld gelebt. Also ich habe immer zwischen mehreren Welten gelebt. Nicht nur zwischen zwei, sondern zwischen sehr, sehr vielen Welten. Zum einen hat meine Mutter, die hier aufgewachsen ist, größtenteils ihres Lebens auch, überwiegend deutsche weiße Freunde gehabt, wenn ich das sagen darf. Und meine Mutter hat mir von einer Geschichte erzählt, die habe ich letztens schon mal erzählt, dass als ich ganz klein war, 3 Jahre alt, da bin ich auf dem Spielplatz gewesen und habe gespielt und dann sind 2 dunkelhäutige Jungs auf mich zugekommen und die wollten mit mir spielen und ich habe Angst gehabt vor ihnen, weil sie schwarz waren. Nun, ich will damit nur darstellen, in was für ein Umfeld ich aufgewachsen bin. Meine Mutter hatte überwiegend deutsche Freunde. Wir haben zu Hause Deutsch gesprochen. Und ich bin in eine deutsche Pfingstgemeinde gegangen. Und dann plötzlich, als die Migrantengemeinden in Berlin angefangen sind zu wachsen, haben die deutschen landeskirchlichen Pfarrer, die mit meiner Mutter befreundet waren, gesagt, wir stellen die Räume diesen Gemeinden nur zur Verfügung, wenn du für die bürgst. Und das bedeutete, meine Mutter hatte den Schlüssel und musste die Tür aufmachen. Und dann war ich plötzlich nicht nur in einer deutschen Pfingstgemeinde, jetzt war ich auch in einer afrikanischen Pfingstgemeinde. Und das war nochmal ein tolles Erlebnis, sehr spannend, sehr wild. Und da habe ich dann beide Welten erlebt, bin aber in Berlin aufgewachsen, in Schöneberger Kiez. Und das war nochmal ein anderes Spannungsfeld. Nun, in Berlin-Schöneberg, wo ich aufgewachsen bin, da musstest du lernen, dich durchzusetzen. Entweder warst du Täter oder Opfer. Da konntest du dich entscheiden. Ich habe mich fürs Tätersein entschieden. Und das bedeutete, dass ich automatisch immer viel mit den türkischen, arabischen Großfamilien zu tun hatte und wusste, wie ich mich durchsetzen muss. Nun, in diesem ganzen wilden Durcheinander habe ich versucht, mich wiederzufinden. Und dann bin ich erwachsen geworden, Anführungszeichen, und habe Gott gefunden. Das ist jetzt so ein schnell, ich spure mal schnell vor. Und erlebe jetzt, dass Gott mich ruft in den Dienst und ich will Gemeinde gründen, Gemeinde bauen. Aber ich merke, dass ich kann keine Gemeinde bauen, die das widerspiegelt, was ich gesehen habe in der Vergangenheit. Für mich war, wusste klar, es kann nicht das sein, was meine Mutters Realität ist. Es kann nicht das sein, was mein Hintergrund, der afrikanische Hintergrund ist. Aber es ist ganz bestimmt auch nicht der deutsche Hintergrund, im Sinne von Altdeutsch, wenn wir das so sagen können. Oder was ist es? Und was mir geholfen hat, war, dass ich mich dann wirklich aufs Reich Gottes konzentriert habe. Ich habe gesagt, okay, ich möchte eine Königreichskultur leben. Ich möchte eine Kultur leben, die erlaubt, dass Menschen sich dort wiederfinden und ihre Identität in Christus Jesus finden. Nun, das ist kleines Bild von unserer Gemeinde oder ein paar Leute aus unserer Gemeinde. Und ich habe dann entschieden, dass wir einfach Gemeinde bauen für Menschen, die aus diesem ähnlichen Umfeld, Hintergrund kommen wie ich, auch, wo auch ich herkomme. Das bedeutet eher aus einem unprivilegierten Hintergrund. Und das hört sich so interessant an. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht gewusst, wie wir das machen. Ich habe es nur mal aufgeschrieben, habe gedacht, okay, das ist, was wir wollen. Aber wie wir das machen, hatte ich keine Ahnung. Da habe ich gesagt, okay, fangen wir einfach an, wir nennen das Hope Center und starten. Das war ganz interessant. Wir haben losgelegt und glücklicherweise hat die Kreative, die Gemeinde in Prenzlauer Berg, uns ihre Räume zur Verfügung gestellt, dass wir dort Gottesdienst feiern können. Und dort feiern wir mit ca. 50 Leuten im Gottesdienst aktuell und die Gemeinde wächst. Nun, Menschen aus einem eher unprivilegierten Hintergrund bedeutet nicht, dass das immer noch ihre Lebensrealität ist. Nun, wir haben hier ein paar verschiedene Persönlichkeiten, das sieht man leider nicht so gut. Diese schöne Person, die wie Taliban aussieht, ist meine Ehefrau. Dann siehst du, die hier hat vor kurzem noch Jura studiert und geht jetzt ins Wirtschaftsstudium hinein. Die beiden studieren gerade gemeinnütziges Management. Aber was uns alle verbindet, ist, dass wir alle einen ähnlichen Hintergrund haben, dass wir alle aus Umständen, Familienumständen kommen, die sehr ähnlich sind und dass deshalb eine ähnliche Sprache sprechen. Nun, was sind die Herausforderungen, die wir haben als junge Menschen? Ich würde sagen, die größte Herausforderung ist die Frage der Zugehörigkeit. Ich habe gemerkt, dass die meisten jungen Menschen sich immer als allererstes fragen, wovon bin ich ein Teil? Und das Problem in unserer Gesellschaft und gerade auch in der Kirche ist, dass, wie Harald gestern sehr gut dargelegt hat, dass wir doch sehr sekretiert sind, dass wir doch eine Kirche sind, wir haben den Anspruch, bunt zu sein, aber sind es doch nicht in der Realität. Nun, ich glaube, dass das nicht immer unbedingt, wie Harald auch gesagt hat, das ist nicht mutwillig oder ist auch nicht böse oder schlecht, sondern es ist einfach, wie es ist aktuell. Und ich glaube aber, dass für meine Generation, für unsere Realitäten, wie wir aufgewachsen sind, ist es ein Muss, dass wir Kirche weiter und breiter leben. Ich bin im Kindergarten mit Murat, Ahmed und Chichung aufgewachsen. Jetzt mal ein paar Namen. Das bedeutet, für mich ist es ganz normal, mit Menschen umgeben zu sein, die bunt sind, die anders aus anderen kulturellen Hintergründen kommen. Und ich glaube, das erlaubt uns oder fordert von uns, dass wir noch mehr uns ausstrecken, gemeinsam Kirche zu bauen, gemeinsam Gemeinde zu leben. Ich glaube auch, dass meine Elterngeneration nicht unbedingt das Privileg hatte und für die es nicht so einfach war, wie es für uns, für sie es nicht so einfach ist, wie es für uns jetzt ist. Und deswegen die Hauptherausforderung für junge Menschen wie mich ist es, dieses Selbstverständnis des Zusammenlebens wirklich in ein Konstrukt wie eine Gemeinde hineinzupacken. Und ich habe leider jetzt nicht die Zeit und ich bringe das jetzt auch zum Ende, weil ich will nicht über die Zeit gehen, aber ich möchte nur euch eine kurze Zeitspanne geben, wie lange es gedauert hat, dass wir geschafft haben, von meiner Moms Gemeinde einen Übergang, Transition zu machen zum Hope Center. Gott hat mich berufen in 2005 und es war 2011, dass wir diesen Wechsel gemacht haben. Es war ein langer, harter, schwerer Prozess, wo ich oft aufgeben wollte, wo ich oft gesagt habe, ich mache das nicht mehr, ich werfe das Handtuch. Aber es war wichtig, weil ich glaube, dass dadurch, dass ich festgehalten habe und dass ich gesagt habe, okay, ich möchte die Arbeit, die meine Mutter angefangen hat, als Erstgeneration weiterführen in der zweiten Generation und möchte sozusagen was Eigenes machen, aber gleichzeitig auch das Erbe erhalten. Das war ein schwerer, langer Prozess. Ich bin leider heute nicht mehr hier, aber ich werde morgen den ganzen Tag hier sein. Wenn ihr dazu Fragen habt, bin ich morgen hier und kann euch ein bisschen was darüber erzählen. Nun, ich würde sagen, die größte Herausforderung für uns ist es, unsere Identität klar zu definieren. Unsere Identität zu konstruieren. Aber ich glaube, dass das Reich Gottes uns dafür sehr gute Hilfestellung gibt, um dies zu machen. Nun, was bedeutet das praktisch? Unser Fokus beim Hope Center liegt auf der Jüngerschaft und Jüngerschaft im Kontext von einer Reich Gottes Kultur zu leben. Unsere Identität in Christus Jesus zu finden und dadurch dann in der Lage zu sein, in den verschiedenen Lebenswelten immer wieder ein Licht zu sein. Wir ganz bewusst sagen wir, dass wir bilden Leiter, die Liebe zeigen und Hoffnung geben. Das bedeutet, wir geben den jungen Leuten dieses Bild mit, dass sie können Hope-Botschafter sein. Sie können Botschafter der Hoffnung in ihren Lebenswelten sein. Und Jerez wird gleich ein bisschen was über die Tanzlebenswelt erzählen. Und was ich gemerkt habe, was der Schlüssel dafür ist, Mentoring, geistliche Vaterschaft. Ich glaube, dass in unserer Generation, in meiner Generation, brauchen wir das so sehr wie nie zuvor. Und natürlich von jungen Leitern wie mir, aber auch von älteren Leitern, die schon vorausgegangen sind und das schon gelebt haben. Mein Leben hat es verändert. Ich habe Axel als Mentor. Und es hat mir sehr geholfen, ein Gleichgewicht, eine Balance zu bekommen und diesen Weg als Leiter zu gehen. Und ich glaube, wir brauchen mehr Männer und Frauen, die bereit sind, diese geistlichen Väter zu sein. Und wir haben für uns in der Gemeinde, sagen wir auch immer wieder, dass das Ziel eines reifen Christen, eines Christen sollte es zu sein, ein Vater oder eine Mutter im Geist zu werden. Nun, wir erleben, dass wenn diese beiden Dinge passieren, wenn wir unsere Identität in Christus Jesus finden, in der Königreichskultur, die jungen Leute darin fest verankert sind, dann sind sie in der Lage, Axel sagt immer, sich weit rauszulehnen. Und wir ermutigen unsere jungen Leute, erstmal ihr Fundament in Jesus zu pflanzen, aber dann hinauszugehen in die verschiedenen Lebenswelten in Berlin, sei es Tanzen, Musik, Sport, was immer es ist, YouTuben und so weiter. Und das Zweite ist geistliche Vaterschaft. Das bedeutet nicht nur Instruktionen zu geben, sondern wirklich mit denen gemeinsam zu leben. Und das macht den Unterschied aus.
In diesem zweiten Block wird es jetzt um ganz aktuelle Flüchtlingsfragen gehen. Nachdem der erste Block ja mehr wirklich den Flüchtlingsgenerationen gewidmet war, hören wir jetzt ganz aktuelle Berichte. Wir stellen euch die Arbeit der Notunterkunft Mertensstraße vor. Die gehört zur Stadtmission und auch ein syrisches geflüchtetes Ehepaar. Diesen Themenblock leitet Rebecca Gomado. Vielleicht kommst du einfach ganz kurz nach vorn. Das wäre wunderbar. Rebecca ist hauptberufliche Erzieherin an einer Brennpunktschule und Mutter eines Teenagers. Das ist ja auch manchmal so ein bisschen ein Brennpunkt, ne? Ansonsten gehörst du zur Josua-Gemeinde und dort bist du auch ehrenamtliche Mitarbeiterin im Café der Kulturen. Und nun bist du auch im Transforum-Team, das ist wunderbar. Und außerdem wirst du oder Andrea, wer von euch wird übersetzen dann nachher?
Das macht der Sammy.
Ah ja.
Und den stelle ich nachher nochmal extra vor, da ist er.
Wunderbar, vielen Dank dafür. Ansonsten nur der kleine Hinweis, in diesem Blog wäre es ganz wichtig, dass keine extra und persönlichen Handyaufnahmen, Fotos, Video gemacht werden. Einfach auch zum Schutz der Personen hier auf der Bühne. Dankeschön.
Ja. Zumindest beim zweiten Interview wird es so sein.
Genau, für das syrische Ehepaar. Wunderbar, dann würde ich hiermit an unsere Reiseführerin für diesen Lebensbereich abgeben. Vielen Dank, Rebecca, dass du da bist.
Ja, danke Doro und hallo zusammen. Ich möchte euch Julia Endres vorstellen und Nina Lenz-Rivas. Die beide sind tätig für die Berliner Stadtmission und ihr Einsatzgebiet und ihr Einsatzort ist in Berlin-Spandau in der Mertensstraße. Da steht nämlich das Flüchtlingszentrum, in dem sie arbeiten. Und ich selber habe immer bis vor kurzem Notunterkunft gesagt, aber habe jetzt gelesen, dass es offiziell tatsächlich Flüchtlingszentrum heißt. Ihr beiden, kommt doch mal zu mir nach vorne bitte. Nina und Julia. Schön, dass ihr da seid und uns einen kleinen Einblick gewähren wollt in die Lebenswelt des Zentrums, aber auch in eure Tätigkeit. Und sagt doch gleich mal bei der Gelegenheit, wie eure offizielle Benennung ist. Wie ist eure Stellenbezeichnung?
Okay, als allererstes herzlichen Dank für die Einladung, dass wir hier sein dürfen als Berliner Stadtmission von dem Flüchtlingszentrum Mertensstraße zum Thema, warum es Zentrum heißt, gehe ich auch nachher noch mal kurz ein. Ich bin Nina Lenz-Rivas, ich bin für die Koordination beim Ehrenamt und Öffentlichkeitsarbeit in der Mertensstraße zuständig und jetzt gebe ich weiter.
Ja, auch vielen Dank von mir für die Einladung. Ich bin Julia Endres und leite das sogenannte Team Orga. Das sind die Schichtleiter und unsere Sozialbetreuer, die sich so generell um den Ablauf für die Flüchtlinge und für alle Leute, die da hinkommen, kümmern und versuchen, Fragen und Ansprechpartner zu finden und zu beantworten.
Das Schöne ist auch, ihr habt uns Fotos mitgebracht, Technik, Fotos. Und die werden gleich im Hintergrund laufen und die zeigen die Bereiche und die Räumlichkeiten, die ihr in der Unterkunft habt. Und vielleicht erzählt ihr einfach mal was zu diesen Fotos.
Genau, das darf ich übernehmen. Auf dem ersten Bild sehen wir einen der Schlafbereiche bei uns in der Halle. Man muss dazu sagen, das Flüchtlingszentrum befindet sich in einer alten Tabakfabrik. Es ist ein sehr, sehr großes Gelände mit verschiedenen Hallen, wobei sich zurzeit der komplette Schlaf-, Essens- und Aufenthaltsbereich in einer Halle befindet. Genau, wir haben so Stockbetten, in denen unsere Gäste schlafen. Hier auf dem nächsten Bild sehen wir die Essensausgabe. Da findet zu festen Tageszeiten Frühstück, Mittagessen und Abendessen statt und wird hier ausgegeben. Ja, hier nochmal von der anderen Seite die Essensausgabe. Ja, man sieht hoffentlich, dass das eine wirklich große Halle ist, mit Bierbänken und Biertischen, zurzeit noch recht provisorisch. Genau, das ist auch schon der erste Blick in unsere Zukunft. Und zwar werden wir in Zukunft nicht mehr so große Schlafsäle haben, sondern das Raum-in-Raum-Konzept, das wir auch schon in der Kruppstraße, einem anderen Flüchtlingszentrum der Berliner Stadtmission, haben, wo dann in kleineren Kabinen jeweils 6 Personen untergebracht sind, worauf sich unsere Gäste natürlich auch schon sehr freuen. Ja, so groß wird der Raum dann trotzdem nicht sein. Es wird trotzdem noch recht kuschelig, aber damit ist auf jeden Fall schon mal deutlich mehr Privatsphäre geschaffen als jetzt.
Darf ich mal gerade was fragen? In diesen Räumen werden dann Familien zusammen sein? Weil im Moment ist es ja nicht so, ne, bei euch.
Vermutlich wird es Kabinen für Frauen und Kinder und Väterkabinen geben. Das ist aber noch nicht ganz endgültig entschieden, weil wir haben natürlich nur 6 Bettkabinen und es ist recht schwierig, unsere Familien von Ehepaaren, die dann zu zweit sind, bis zu einer, wir haben, unsere größte Familie sind 26 Personen, die natürlich da nicht alle reinpassen würden, das ist recht schwierig aufzuteilen. Genau. Wir haben innerhalb unseres Zentrums eine Kleiderausgabe, wo ganz viele Kleiderspenden, die bei uns abgegeben wurden, sortiert werden und dann auch an die Bewohner ausgegeben werden, was man hier sieht. Ja, man sieht im Hintergrund die großen Berge. Wir haben wirklich sehr viel bekommen und das ist auch sehr viel Arbeit für uns, sich darum zu kümmern, zusammen mit den Ehrenamtlichen, die uns da netterweise unterstützen. Genau. Wir versuchen natürlich auch unsere Bewohner mit einzubeziehen in allem, was sich bei uns verändert. Die haben mit uns teilweise die Betten aufgebaut, die sie in den Kabinen gesehen haben. Hier wird an der Wand gemalert. Das ist unsere große Wand, auf der das Programm der Erwachsenenpädagogik angezeigt wird. Also unsere Bewohner können regelmäßig an Sportveranstaltungen und so weiter teilnehmen, aber dazu wird Nina auch noch was erzählen. Genau, und hier wird das an die Wand gemalt, wie ein großer Stundenplan. Ja, hier nochmal chaotisch, wie auch in unserer Einrichtung hier, die Bilder auch recht durcheinander. Hier sieht man nochmal die Essensausgabe, beziehungsweise auch eben das Obst, das da an die Kinder ausgegeben wird. Das ist wieder zurück zu den Kabinen. Nochmal ein Bild aus unserer Zukunft, wo unsere Gäste sich aufhalten werden können. Sind dann wie kleine Dörfer mit verschiedenen kleinen Kabinen und das ist einer der Gänge, in denen sich dann eben diese 6 Bettkabinen befinden. Ja, wie gesagt, für die Erwachsenenpädagogik gibt es auch Sportprogramm und das ist unser Raum, wo wir mit Pfand auch Sportschuhe ausgeben und Klamotten, damit das auch ordentlich vonstatten gehen kann. Genau. Und hier ein weiterer Punkt aus unserem Programm, da wird ein Strickkreis für Frauen angeboten, der auch gut besucht ist. Genau. Ja, muss ich selber gucken, was das genau ist. Das ist Teil unseres Deutschkurses, der bei uns bisher in der Einrichtung stattgefunden hat, also im Flüchtlingszentrum waren verschiedene Lehrer, die in verschiedenen Klassen unsere Gäste unterrichtet haben, im ersten Stock. Also diese alte Tabakfabrik hat verschiedene Stockwerke mit verschiedenen Hallen und oben hat eben Deutschkurs stattgefunden. Das ist mittlerweile ausgelagert, aber findet immer noch statt. Also nicht mehr im Zentrum, aber ja, auch nicht weit. Genau, das ist der romantische Blick von außen, ja, so sieht die Tabakfabrik von außen aus, der Blick Richtung Tor 1 bei uns, unser Eingang. Genau, wir haben nicht nur eine Essensausgabe, sondern auch ein sogenanntes Waschcenter bzw. Hygienecenter, wo unsere Gäste alles bekommen, was sie so brauchen. Die Damen bekommen da Binden, es gibt Taschentücher, Kleenex, Pampers, was man eben so braucht, um da auch als Familie leben zu können. Und das ist die Ausgabe, wo verschiedene Mitarbeiter auch verschiedene Sprachen können, um da eben auch weiterhelfen zu können, wo wir auch Waschmaschinen und Trockner haben, die gut gefüllt und gut laufen, jeden Tag. Genau. Ich glaube, das war es auch schon von den Bildern.
Und wer lebt bei euch? Welche Menschen sind das?
Das ist eine sehr große Frage. Also wir sind eben eins der größten Flüchtlingszentren auch in Berlin. Bei uns wohnen fast 1000 Menschen. Das ist, wechselt quasi fast täglich, da wir natürlich Auszüge haben und wieder Neueinzüge, Leute mal länger, mal kürzer bei uns bleiben. Aber insgesamt haben wir zurzeit eine Kapazität für 1000 Leute. Das bedeutet 500 von diesen Stockbetten. Und davon sind ungefähr 2/3 Männer. Die größte Gruppe, was die Nationalitäten betrifft, sind Afghanen und Syrer. Afghanen ungefähr 300, Syrer fast 400, womit wir schon bei fast 700 Leuten wären von den 1000. Also das sind tatsächlich die größten Gruppen. Außerdem noch viele Iraker, Pakistanis und Iraner und natürlich viele andere Nationalitäten, von denen aber eben die Gruppen nicht so groß sind. Von den Leuten, die bei uns wohnen, sind eben 2/3 Männer und zusammen mit den Familien etwa die Hälfte davon, also von den 1000 Leuten sind etwa die Hälfte Familien, der Rest sind Single-Männer, also es gibt sehr wenige unter den Geflüchteten, sehr wenige Single-Frauen, die ohne ihre Familie unterwegs sind. Bei uns in der Einrichtung haben wir zurzeit 250 Gäste unter 18, also von den 1000 ist etwa ein Viertel unter 18 und gute 80 davon sogar unter 6 Jahren, also wirklich viele kleine Kinder, und unsere älteste Bewohnerin ist 76 Jahre alt.
Wenn da so viele Menschen sind, dann wird der Alltag, nehme ich an, gut strukturiert sein, und erzählt doch mal ein bisschen etwas von eurem Alltag, von eurem und von denen der Bewohner und Bewohnerinnen.
Ja, also unser Alltag, ich fange mal bei den Mitarbeitern an. Ich glaube, wir haben immer bei jeder Führung, die wir jetzt allererstes für unsere neuen Mitarbeiter geben, immer einen Satz drin, der heißt, du musst definitiv sehr gelenkig hier sein. Das sagen wir immer dazu, weil wir einfach noch nicht ganz auf dem Stand sind, wie man normalerweise es kennt. Man geht in ein Büro, man hat einen funktionierenden Laptop, man hat einen Arbeitsplatz, der Drucker druckt. Er hat auch Papier, man hat eventuell optimalerweise sogar etwas zu trinken. All solche Sachen sind bei uns einfach noch, wo wir uns ein bisschen gelenkig gestalten müssen. Wir arbeiten auch mal an 2 Laptops zu 5. Sowas macht Spaß. Also von daher, das ist so ein bisschen die Besonderheit am Arbeitsplatz in der im Flüchtlingszentrum bei uns. Ansonsten muss ich sagen, es ist eigentlich ein relativ normaler Ablauf. Jeder weiß in seiner Sektion, was er zu tun hat, welcher Mitarbeiter seine Aufgaben zu erfüllen hat. Was, glaube ich, noch mit reingeht und was auch spannend ist einfach als Arbeitsplatz, ist die Nähe zum Menschen. Man kennt das, man ist viel in sozialen Berufen unterwegs. Bei uns ist es wirklich so, dass man dann dort direkt dran ist. Also man kann in die Halle gehen, man kann sich hinsetzen, wir essen mit den Gästen zusammen, Mittag, wenn es uns möglich ist, auch mal Frühstück, Abendbrot, je nachdem, wie lange man mal wieder im Büro war, sozusagen. Von daher, das ist auch schön, man führt Gespräche und man kriegt ganz viel mit. Also ich glaube, das ist nochmal so ein bisschen dazu. Ansonsten, wie gesagt, haben wir auch einen relativ normalen Stundenablauf. Aber ja, also man ist öfters da, als man eigentlich so geplant hat. Ansonsten zu dem Ablauf für unsere Gäste. Unsere Gäste haben verschiedene Abläufe, sage ich mal. Eingerahmt ist es von den Mahlzeiten, wie die Julia auch schon gesagt hat. Wir haben fast von Anfang an darauf geachtet, dass wir gesagt haben, wir möchten, dass sie eine Struktur, eine Tagesstruktur bekommen, weil man muss wirklich damit ja, rechnen, dass Menschen kommen, die eine Geschichte mitbringen, die einmal ganz geordnet war, kennt jeder, also die hatten auch einen Beruf, die haben auch was gelernt, die haben auch studiert, die hatten ein geregeltes Leben und dann wurden sie rausgezogen daraus. Und aus diesem Rausziehen und Weitergehen, sage ich mal, durch eine sehr beschwerliche Flucht auch oftmals, ist etwas passiert, dass es so ein bisschen so ein Bruch da ist. Und von daher ist eine Struktur was Hilfreiches. Und da fangen wir an, dass wir sagen, Frühstück dauert wirklich nur 1,5 Stunden. Und danach machen wir auch zu. Einfach nicht aus Gemeinheit, sondern einfach, dass wir sagen, sie gewöhnen sich dran, dass es wieder eine Frühstückszeit, eine Mittagszeit und eine Abendbrotzeit gibt. Und dazwischen gestalten wir. Und das Gestalten ist ganz toll gewachsen, weil am Anfang haben ganz viele Ehrenamtliche das gestaltet. Über 650 Ehrenamtliche sind bei uns registriert. Und diese Ehrenamtlichen haben sich eingebracht erstmal in der Basisversorgung. Also am Anfang waren sie wirklich dazu da, die Busse, wie man es kennt aus der Presse, die vor der Tür standen, aufzunehmen, zu registrieren, zu ihren Betten zu geleiten, Bettzeug auszuteilen, da zu sein, mal Wasser zu reichen. Das und das wurde dann so Stück für Stück abgelöst in Programme. Wie die Julia schon gesagt hat, wir binden die immer wieder ein, unsere Gäste, zum Beispiel eine Tafel zu gestalten, da steht schon ganz viel dran. Sport machen wir, Sportprogramme bieten wir an, also etwas zum Mitmachen. Kinderprogramme, wir haben vormittags und nachmittags immer jeweils 3 Stunden Kinderprogramm, ganz schön gestaltet in unserer ja schon abgegrenzten Kinderecke. Sie sieht aber wirklich schon viel schöner aus als am Anfang und schon bunt. Was ganz wichtig für uns war, zu sagen, von diesem Mitmachen und einfach ein Angebot darstellen für die Gäste, gehen wir weiter und sagen, was ist uns wichtig als Menschen? Und zwar das Gestalten, selbst mitgestalten und zu sehen, wie etwas wächst, wie ich etwas herstelle und etwas zu bringen, dass ich mich gebraucht fühle. Und da sind Werkstätten entstanden. Die laufen jetzt Stück für Stück an. Da binden wir auch unsere Gäste mit ein. Das ist eine Schreinerwerkstatt und eine Nähwerkstatt. Und von der Nähwerkstatt ist zum Beispiel für den Jahresfestgottesdienst, den die Berliner Stadtmission jetzt am Sonntag feiert, ein ganz schönes Bühnenhinterbild entstanden. So eine Art Flickenteppich, aber in ganz wunderschöner Kreation. Wir haben da gar nicht jetzt ein aktuelles Foto mitgebracht, aber Sie können ja auch einfach vorbeikommen um 11 Uhr. Das ist jetzt die kleine Schleichwerbung da drin.
Haben wir nicht gemerkt.
Genau. Aber das zum Beispiel ist auch ganz wichtig für Sie, weil da sehen Sie und sind sehr stolz, wenn man vorbeigeht und das begutachtet und schaut. Und aus der Schreinerwerkstatt haben wir eben, wie gesagt, jetzt sieht man da schon bei der Wäsche, beim Wäschecenter zum Beispiel auch diese Verkleidung ist auch daraus entstanden. Also man sieht es und es wird wahrgenommen.
Ich denke, wir können uns alle vorstellen, dass wenn man so lebt in so einem Zentrum oder in einer Notunterkunft, dass das auch viele Herausforderungen mit sich bringt. Und erzählt doch mal konkret von Herausforderungen, die ihr so habt oder denen auch die Gäste begegnen.
Ja, da würde ich, glaube ich, gerne mit den Herausforderungen für die Gäste anfangen. Und wenn man sich dieses Bild anguckt, das immer noch im Hintergrund ist, dann fällt auch, fällt direkt ins Auge, dass wir auf jeden Fall damit zu kämpfen haben, dass unsere Gäste Probleme mit der fehlenden Privatsphäre haben. Die kommen aus einem Zuhause mit einer eigenen Wohnung, einem eigenen Haus und das können wir bei uns einfach nicht bereitstellen. Gerade auch Stockbetten, oben und unten, Leute, die sich vielleicht nicht kennen. Wir haben Bereiche, in denen nur Frauen und Kinder untergebracht sind und Bereiche, wo nur Männer untergebracht sind. Das heißt, wir trennen auch die Familien. Das bedeutet, die Familie hat zusammen keine Privatsphäre nur für sich. Wir versuchen, diese Bereiche bestmöglich zu schützen, gerade für die Frauen. Also da in den Bereichen der Frauen und Kinder dürfen auch keine Männer rein, um das eben auch zu schützen und um da zumindest den Frauen untereinander Privatsphäre zu gönnen. Aber trotzdem ist das natürlich ein Problem, was für die alle täglich präsent ist. In diesen Schlafbereichen, die Sie da auch auf dem Bild sehen, schlafen teilweise 150, 200 Leute. Und wir hoffen immer, dass die sich untereinander verstehen, was bei so großen Gruppen natürlich gar nicht so einfach ist. Eine weitere Herausforderung für alle Geflüchtete, und ich glaube, das ist bei uns da nicht anders als woanders, ist einfach ein großes Gefühl der Abhängigkeit. Die kommen hierher, haben ein selbstbestimmtes Leben geführt und sind jetzt in ihrem ganzen Asylantrag, in ihrem Leben völlig abhängig von Behörden, von Bürokratie, von einem Land, dessen Sprache sie nicht sprechen. Ja, und empfinden das einfach auch als sehr schwierig, da nicht mehr ihr Leben so selber gestalten zu können wie früher. Ja, der nächste Punkt, der auch gleich überleitet von Herausforderungen, die Bewohner, also unsere Gäste, aber auch wir haben, ist natürlich die Sprachbarriere. Also wie gesagt, die größte Gruppe bei uns spricht Arabisch, also die Syrer, Iraker. Aber wir haben auch sehr viele Farsi sprechende Bewohner, eben aus Afghanistan oder aus dem Iran. Diese beiden Gruppen haben allein deswegen Vorteile, weil sie so groß sind, weil sie sich untereinander organisieren können. Wir auch viele Sicherheitsmitarbeiter haben, die diese Sprachen, zumindest Arabisch, sprechen und sie sich dadurch irgendwie verständlich machen können. Aber wir haben natürlich auch viele andere. Wir haben da die verschiedensten Programme. Sie haben schon gesehen, dass wir Deutschkurse haben und auch Nina wird da noch was dazu erzählen, wie wir versuchen, da den Leuten zu helfen. Aber allein für uns auch als, also wenn ich jetzt mal von meinem Team spreche, wenn wir Konflikte klären, ist das natürlich sehr schwierig, wenn wir deren Sprachen nicht sprechen, wenn wir nicht wissen, was der eigentliche Hintergrund ist. Genau. Ja, und der letzte Punkt, der mir noch eingefallen ist zu Herausforderungen, wäre eben die kulturellen Unterschiede, die wir natürlich auch haben. Zum Beispiel eben, dass die Frauen in ihren Bereichen das Kopftuch abnehmen und wir, wenn wir da Männer reinlassen, also zum Beispiel Handwerker, dann laufe ich immer vor und rufe ganz laut Hijab, sie sollen ihr Kopftuch anziehen, damit das eben dann auch ermöglicht wird, dass dann da mal Männer reingehen.
Ja, also ganz kurz dazu ergänzend, Julia hat es schon gesagt, ein ganz tolles Programm, was wir haben, anschließend jetzt an sozusagen die Sprachschule, die wir ja als, glaube ich, fast einzige Unterkunft auch in-house hatten, ist Sprachtandem-System. Also wir bieten wirklich ein Sprachtandem in Form von, dass wir sagen, eine Sprachpartnerschaft auf lange Zeit auszubauen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz besonders und sehr schön.
Ich erhalte gerade ein Zeichen. Wir sollen uns beeilen. Aber trotzdem stelle ich jetzt nochmal die Frage, was können wir denn für euch und die Gäste tun? Wir, besonders auch als Gemeinde oder eben einfach als Christen?
Sich einbringen, weiterhin sich einbringen, immer weiterhin am Ball bleiben, sich bei uns melden, Bescheid sagen, dass man ehrenamtlich sich engagiert. Auf jeden Fall auch nochmal, wir selber von der Berliner Stadtmission haben in unserem Leitbild stehen, begegnen, Menschen helfen. Und genau das, denke ich, ist auch nochmal von dem christlichen Bild nochmal zu sagen, wirklich den Menschen begegnen. Wir wollen keine Mauern bauen, sondern wir wollen wirklich den Schritt nach außen wagen und Brücken bauen. Und da ist es ganz wichtig, mit reinzugehen, einzuladen, wirklich auch einzuladen. Auch das ist für uns ganz, ganz wichtig als Berliner Stadtmission immer wieder, zu sagen, wir laden ein, in die Gemeinden einladen. Die kommen wirklich sehr, sehr gerne. Und wir begleiten sie auch ganz oft, weil die Hemmschwelle ist natürlich groß. Und wenn andere sagen, Mensch, unsere Gemeinde ist so groß und wir kommen auch mal vorbei und helfen mit, gestalten mit. Wir haben tolle Treffen, wo man einfach sich begegnen kann, also dann sehr, sehr gerne.
Gibt es denn aber in dem Zusammenhang dann auch etwas, wovon ihr sagen würdet, das sollten Gemeinden oder Christen am besten lassen? Und wenn ja, warum?
Ich glaube, da kann ich eigentlich nur sagen, nicht aufhören zu helfen. Das sollte man. Ansonsten, glaube ich, kann man gar nicht so viel falsch machen. Und vor allem deswegen, weil wir geben immer allen Ehrenamtlichen eine Einführung, bevor überhaupt der Dienst losgeht. Da erzählen wir was über die Berliner Stadtmission, was wir machen. Wir sind ja sehr groß und das ist nur ein Projekt davon von über 80. Von daher, das wird einmal erzählt. Dann werden Fragen beantwortet. Wir erzählen was zur allgemeinen großen Lage. Was ist denn überhaupt gerade aktuell? Was heißt Flüchtlingshilfe? Und dann, was heißt Ehrenamt? Und ich glaube, da sind schon so viele Fragen abgefrühstückt, sage ich mal, dass man gar nicht mehr so viel verkehrt machen kann.
Wir kommen jetzt langsam zum Ende oder wir sind jetzt am Ende des Interviews zumindest, aber wir haben alle nachher nochmal die Möglichkeit, mit den beiden zu sprechen. Die werden am Ende des Blocks hier irgendwo im Raum sein. Und wenn ihr dann noch Fragen habt oder euch einfach unterhalten wollt, dann sind die beiden da für euch. Danke erstmal bis hierhin.
Dankeschön. Thank you.
Als nächstes möchte ich euch Kawa vorstellen und ich bitte jetzt darum, das hatte Doro vorhin gesagt, da waren noch nicht alle im Saal, dass jetzt keine Bilder gemacht werden und auch keine Filmaufnahmen. Kawa ist vor 3 Monaten von Syrien als Christ nach Berlin gekommen und er wohnt in der Notunterkunft im ehemaligen Tempelhofer Flughafen. Er wollte zusammen mit seiner Frau kommen, die ist erkrankt, die ist in der Notunterkunft, er wollte den Termin nicht absagen und ist trotzdem gekommen. Hat trotzdem Begleitung mitgebracht, das ist der Sammy, der ist hier, der ist aus der Josua-Gemeinde, so wie ich auch, und der hat sich bereit erklärt zu übersetzen. Kommt doch bitte beide mal nach vorne. Eins möchte ich vorher noch sagen, und so viel Zeit muss jetzt einfach sein, Kawa hat heute Geburtstag, und Kawa... Und Kawa spricht und versteht total gut Englisch und deswegen finde ich, sollten wir ihm trotz Zeit ein Lied singen. Happy Birthday. Also.
Happy
Okay, eigentlich wollte ich noch eine Kerze zünden, aber die Zeit. Also, wir fangen gleich an, Kawa. We appreciate you being here. Die erste Frage, die wir haben, ist, was waren deine ersten Eindrücke, als du in Berlin oder auch in Deutschland angekommen bist?
طبعاً أنا أول ما جيت لهون كنت سمعنا ألمانيا إنه حلوة. وعندي أقارب هنا فسمعنا عنه إنه شيء كويس أول ما جيت لهون لقيت الناس أول شيء زرت أقاربي بعدين أنا سلمت حالي اقتنعت إنه أضل هون في ألمانيا لأنه حكوا لي أشياء كويسة هون وأحسن من غير دولة أوروبية مثلا فلما سلمت حالي أكشلي سلمت حالي مقاطعة تانية غير برلين بعدين بعتوني لبرلين وكان انطباعي أول شيء جيد كتير سمعت يعني كان انطباعي حلو ولقيت إنه ألمانيا أنسب شيء لألي حاليا يعني مبدئيا فكان انطباعي كتير حلو أول شيء جيد.
So, das war zu viel, aber auf jeden Fall, er ist dankbar, dass es hier in Deutschland, er hat so viel über Deutschland gehört und Berlin und vom anderen auch Flüchtlinge, er hat auch sehr positive Nachrichten gehört über ganz Deutschland. Deswegen er hat die Entscheidung getroffen, mit seiner Frau hier zu kommen.
Ich würde gerne von dir wissen, Kawa, wie für dich und deine Frau der Alltag aussieht in der Unterkunft.
أول ما جيت لهون سلمت حالي طبعاً فكان في ناس كتير كان في ضغط هون ضغط كبير فنحن اصطدمنا شوي بالعائق اللي هو إنه ما فيش نظام كتير في اللوكيزن أول ما سلمنا حالنا فكان شوي ظروفنا صعبة بداية.
Am Anfang das war so viel Leute und das hat nicht gut gelaufen.
ونطرنا تقريبا أكثر من يوم ونصف في لاجيزون.
Wir mussten zum Beispiel in Lagezo eineinhalb Tag warten. Das war sehr lange Zeit.
لبين ما لقولنا مكان إنه نمشي له ننام فيه وهو تيمبلهوف المطار القديم.
Bis sie haben gefunden einen Platz für uns zu schlafen. Das war in Tempelhof.
أول ما رحنا لهني كان الكامب جديد سمعنا عنه انه جديد وكان شوي ما فيش نظام.
Das war ganz neuer Platz oder ein Lager, das war total chaotisch.
ضلينا 25 يوم هناك.
Wir sind geblieben 25 Tage dort.
وما كانش في لنا ثبوتيات ولا اوراق.
Wir haben nicht unser Papier damit.
بعد 25 يوم اخذونا اعطونا اوراق ausweis.
Dann wir haben unser Ausweis gehabt.
بعدين صار حياتنا في الكامب تقريبا شغل. حياتنا في القصر في الكامب كان انه نوم فقط وماكله ومن بعد سجلنا في المدرسة ورحنا نجي على المدرسة لكن الظروف شوي صعبة كتير بتعملها لأنه كلهم ما فيش نظام وسهر سهر للصبح.
Wir haben schon angemeldet und wir haben angefangen Deutsch zu lernen, aber insgesamt das war für uns sehr schwer.
والناس الكتير اللي كانت تشوفنا كانت قلنا إنه إنه برلين زحمة ونحن يعني ما بننصحكم ضل فيها يعني.
Es gab so viel Empfehlung von anderen Leuten, dass es in Berlin so viel Flüchtlinge, so viel Leute, lieber sie gehen zu anderen Stadt.
لكن أنا تعرفت على الناس برا الكامب فغيرت لي أفكار شوي عن برلين.
Das war die falsche Meinung, aber außer die Camp, ich habe andere Leute getroffen und sie haben die richtige Meinung von mich gesagt.
لأن الكامب كنا نقضي الوقت أغلب الأحيان نحن على السرير موجودين.
Die meisten Zeit wir bleiben in unser Zimmer.
هذا بالنسبة لي في الناس الثانية كانت تلعب وتمرح مع بعضها وتسوي.
Für andere Leute sie haben geschaffen draußen zu spielen oder egal welche andere Aktivitäten zu machen.
بس أنا طبيعتي ما أحب الاختلاط كثير والناس اللي هناك فكان في الوحش وفي الكويس.
Aber für mich und meine Frau wir sind die meisten Zeit in unser Zimmer geblieben.
فأنا معي مراتي فكنت مجبور إنه أضل جنبها وهي كانت تخاف من المحيط يعني.
Auch zwischen den Flüchtlingen es gibt gute Leute und schlechte Leute und deswegen er hat die Entscheidung getroffen mit seiner Frau in ihr Zimmer zu bleiben.
Das hatte mir Kawa schon erzählt, dass zu seinem Alltag tatsächlich auch gehört oft zum Lageso zu gehen und da zu sein und eigentlich bewegt sich sein Alltag zwischen im Zimmer sein und zum Lageso zu gehen und das, was er erzählt hat, eben auf Papiere zu warten oder auf irgendwelche Entscheidungen zu warten. Das hatte Bianca auch vorhin erzählt. Kawa, was wünschen du und deine Frau euch in der jetzigen Situation, in der ihr seid?
Wir wünschen, dass alles unser Papier richtig in Zeit
und
Haus für uns die Sprache zu beherrschen und wir dürfen arbeiten. Für die ganze Zeit, wo oder wann sollen wir in Deutschland zu bleiben? Das ist unser Ziel.
Sind das die Wünsche der meisten? Also die sind das Wünsche, die du oft hörst von anderen auch?
Die meisten Leute, ich kenne und ich habe Kontakt mit. Sie haben den gleichen Wunsch wie ich und meine Frau. Es gibt andere Leute, sie haben andere Meinung, sie möchten zurück nach ihrer Heimat, obwohl es gibt einen Krieg da.
Und
es gibt umgekehrt, die meisten Leute, sie lieben oder mögen Deutschland und möchten die Sprache beherrschen und hier zu bleiben.
بس الأغلبية تقريبا يعني 80% بس تصلح الأوضاع في سوريا راح يرجعوا أكيد.
Er meint, dass 80% von den Leuten, wenn der Krieg ist vorbei, sie können nach Syrien zurück. Irgendwann.
Ich danke dir erstmal bis hierhin, Kawa. Und Kawa hat ganz viel zu erzählen und auch er wird im Anschluss an dem Blog noch hier sein. Und es ist ihm ein großes Bedürfnis, auch von seiner Geschichte zu erzählen, von der Reise, die er bis hierher hatte, mit seiner Frau zusammen. Das ist eine sehr abenteuerliche Reise, aber ich weiß, das hat er vorhin gesagt, dass es ihm ein Bedürfnis ist, darüber zu erzählen. Ihr könnt ihm nachher Fragen stellen und euch noch mit ihm unterhalten. Er wird noch hier sein am Ende des Blogs. Danke, Kawa, dass du hier bist.
Oliver Schalk begrüße ich heute hier. Wo bist du? Da ist er. Herzlich willkommen. Oliver, du wohnst in Lichtenberg. Du bist 14 Jahre jetzt gläubiger Christ. Vorher sah es aber recht anders aus bei dir. Du warst Mitglied in der Hooligan- und Neonazi-Szene in Berlin, inklusive Gewaltausübung, Alkoholexzesse, Drogenkonsum und auch Gefängnisaufenthalte. Und durch den Glauben bist du frei dann auch geworden von all diesen Abhängigkeiten und letztlich aus der Szene auch ausgestiegen. Du hast dann eine Berufung in die Kinder- und Jugendarbeit erlebt, wo du deine Leidenschaft für Prävention und auch dein Riesenherz für Kinder in einer ganz kraftvollen Arbeit wirklich einsetzen kannst. Seit Januar 2016 leitest du auch die Kinder- und Jugendarbeit im Café Impuls in Pankow. Dein Motto ist, Gott kann jedes Herz gesund lieben. Oliver, ja. Das ist stark. Ich glaube, das kann man so wirklich aus ganz tiefem Herzen nur sagen, wenn man das tatsächlich so erlebt hat. Was hat das für dich bedeutet, dass Gott dich gesund geliebt hat? Also wie bist du aus dieser Szene auch herausgekommen?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung hier. Ich möchte vorweg eins nehmen. Mein Motto heißt tatsächlich, dass Gott jedes Herz wieder reparieren kann. Und das kann er auch nur bei Menschen machen, die auch tatsächlich Hilfe suchen. Und wenn man in so einer Szene so groß wird, in der Gewalt herrscht und auch Alkohol und so weiter, dann müsste man sich irgendwann mal hinterfragen, ja, ist das eigentlich mein Lebensinhalt? Will ich so weiterleben? Und ich habe gesucht. Ja, ich habe angefangen, Antworten zu finden. Irgendwie Antworten auf meine Lebenssituation. Will ich so weiterleben oder ist das wirklich alles mein Mikrokosmos, in dem ich mich befinde? Und ich habe Antworten bekommen. Weil man konnte mir, ich bin in der DDR groß geworden, hier in Ostberlin, man konnte mir einfach nicht weismachen, dass der Mensch vom Affen abstammt und dass es keinen Gott gibt. Und darauf hat man so bestanden in der Schule. Es gibt keinen Gott, es gibt keinen Gott. Und ich wusste, wir wurden damals im Kommunismus sehr viel belogen. Und da wusste ich, das wird auch so eine Lüge sein, dass es keinen Gott gibt, vehement. Da muss es einen Gott geben. Und also, ich war auf der Suche. Und ja, leider sehr spät, aber zum Glück doch rechtzeitig habe ich ihn gefunden. Ne?
Diese Suche, dieser innerliche Protest auch gegen das System, das war sicherlich für dich auch ein Grund, damals in die Szene, in die Hooligan-Szene einzutreten. Ja. Was würdest du sagen, sind generell auch heute noch die Gründe, warum Menschen und gerade junge Menschen tatsächlich immer mehr und auch gerade jetzt wieder neu sich dieser Szene anschließen?
Also damals zu meiner Zeit, da gab es eine ganz andere politische Situation als heute. Aber ich glaube, wenn ich von mir jetzt ausgehe, und ich glaube, das ist ganz oft auch so der Fall, dass die Menschen, ob das rechts oder links ist, sich zu Gruppen hingezogen fühlen aufgrund von fehlender Identität, will ich mal sagen. Wenn das Elternhaus schon zu Hause, also wenn es da nicht gut aussieht, dann sucht man sich so, bei mir war das so eine Ersatzfamilie. Ich brauchte Bestätigung, Anerkennung, die ich zu Hause nicht hatte. Mein Vater war weg, als ich 10 Jahre alt war, verschwunden. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Und irgendwo suchte ich so eine Art Ersatzvater oder Ersatzfamilie. Und wenn man sowieso Fußballfan ist, wie ich es war, dann ist es immer ganz schnell, dass man da so reinrutscht in so einen Lokalpatriotismus. Und eben die dazugehörige Partei, also das sind dann die Leute, mit denen du zu tun hast, so dieser Familienersatz. Und da hat es zwar viel mit Alkohol zu tun, aber das war eben wie so eine Brüderschaft. Das war ein gutes Zuhause, wo man weiß, die denken wie ich, die sind wie wir. Das ist der erste Punkt, der mich dahin gezogen hat. Und der zweite ist, ganz traurig und nehmen viele nicht ernst, das ist die Musik. Die Musik, die kann einen Menschen dermaßen beeinflussen. Und das war bei mir auch der Fall. Ich habe mich schon immer für Punkmusik interessiert. Und gegen Punk ist ja so, wollen wir mal sagen, jetzt nicht viel Schlechtes zu sagen. Es ist eben ein bisschen laut, wenn die Texte nicht so radikal sind. Aber durch diese Musikliebe, die ich hatte dazu, die Punkmusik, kam ich ganz schnell in die rechte Szene. Und wenn man solche Texte da hört und aufnimmt, irgendwann glaubt man die. Und du lebst dann auch mit denen. Und das hatten wir alle, das war bei uns allen so das Gleiche. Und dazu kommt es ja, dass man da ganz schnell empfänglich ist für solche Neonazi-Dinge, wenn man eben so ein Lokalpatriot ist. Mein Verein, mein Club. Ja, und dann geht es ganz schnell in diese Richtung, andere ausgrenzen und Hass und so weiter. Das geht ganz schnell.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage auch gewesen. Also wir haben jetzt gehört, es ist ja irgendwo auch ganz nachvollziehbar, diese Sehnsucht, die jeder Mensch hat, nach Zugehörigkeit, nach Verstandensein, nach Gemeinsamkeit, quasi dieses Homophile, was wir gestern schon gehört haben, was sich dort gestaltet. Wie ist dann tatsächlich der Alltag in so einer Hooligan-Gruppe jetzt mit dem Fokus nach außen? Das heißt, was passiert mit dem Menschenbild, das du eben gerade erwähnt hast, diese gleichzeitige extreme Ablehnung von allem, was anders ist. Wie hast du das erlebt? War das für dich auch erschreckend zwischendurch, eure Aktionen? Oder kannst du das vielleicht mal auch an einem Beispiel uns erzählen, wenn du möchtest?
Also, ich muss immer eins festhalten. Die Menschen, die da drin sind, sind nicht besonders böse von Grund auf. Sie sind eigentlich genauso böse wie jeder Mensch auch. Weil in uns, sagt ja auch die Bibel, ist nichts Gutes zu finden, wenn wir kein Fundament haben. Und da ich die Szene gut kenne, weiß ich auch, ich habe ganz eng mit denen zu tun gehabt, habe eine Hooligan-Kneipe aufgemacht hier in Lichtenberg. Oder da. Und ich weiß, dass hinter diesen harten Kern einfach immer so ein suchendes, weiches Herz ist. Diese Typen sind so wie alle irgendwie, ich will mal sagen, auf der Suche. Und es gibt dann Situationen, wo zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade spontan so ein, wo jemand sein Kind Josef getauft hat und anlehnend an Josef Goebbels. Er ist Vater geworden und war ganz stolz und sagt, mein Sohn heißt Josef, und ich war hinterm Tresen und habe ihm gesagt, du, das ist ja ein hebräischer Name. Und da sagte er, naja, das ist aber Josef Goebbels. Ja, tut mir leid, aber auch Josef Goebbels hat einen hebräischen Vornamen. Und in dem Augenblick war der völlig schockiert. Da kann man mal so sehen, wie primitiv so manches ist. Auch, Historisches angeht. Ich habe mich ein bisschen mehr für Geschichte interessiert und dann auch mal festgestellt, dass es den Urdeutschen gar nicht gibt. Germanen an sich gibt es nicht. Aber wie der Mensch so ist, er lässt sich immer sehr gerne von Dingen so unterhalten, bleibt auf einer Stufe, aber hinterfragt nicht weiter und will auch nicht mehr wissen. Das war bei mir zum Glück nicht so der Fall. Ich wollte einfach da ein bisschen tiefer. Und ich habe da auch keinen Sinn mehr drin gefunden, in solchen Aktionen, Ausländer zu jagen oder so. Das war auch nicht immer gut organisiert. Es hat sich so ergeben. Aber ich fand das ein bisschen primitiv auch. Und ehrlich gesagt, ist das ein Massenphänomen. Wenn man die Einzelnen trifft, und das auch nur mal so ein Ratschlag an Christen, die mit den Leuten jetzt nicht so viel zu tun haben. Und du hast vielleicht im Familienkreis oder entfernt oder zufällig eine Begegnung mit jemandem, der diese Meinung vertritt. Begegne ihn doch mal, das war nämlich auch bei mir ein wichtiger Aspekt, wie ich zum Glauben gekommen bin und mich dann richtig für Jesus entschieden habe. Begegne ihm doch mal mit deinem persönlichen Zeugnis, wie du das Leben siehst. Dass du im Grunde genommen so eine richtige Befreiung hast, wenn du eine hast. Dass du mit Jesus lebst und was für ein spannendes Leben es sein kann, dass es da echt einen Gott gibt, der im Leben eingreifen kann und dir einen Sinn gibt. Und du wirst sehen, also das steht ja in der Bibel im Jesaja 55, Vers 11, also das Wort Gottes, das kommt nie leer zurück. Ich habe da ganz oft solche Begegnungen gehabt und da bin ich echt dankbar, dass Gott mir so eine Situation geschenkt hat. Das ist reine Gnade, dass ich immer wieder Christen begegnet bin in meiner radikalen Zeit und die haben mich dann auf einmal wieder auf den Boden runtergeholt, wo ich dachte, Mensch, ich laufe hier völlig schief. Aber sei mutig, sprich doch mal jemanden an, der da so jetzt so von sich da gibt, so diese ganzen Weisheiten da und sagt, weißt du, ich sehe das so, ich weiß nicht, was du davon hältst, und die Steigerung dieser Sache wäre, bete für ihn. Einfach jetzt in diesem Augenblick bete für ihn, leg die Hand auf und sage, ich möchte mal für dich beten. Lass es doch mal ausprobieren. Schließ mal deine Augen. Die meisten machen das. Die machen das dann.
Nach deinem Ausstieg dann hast du tatsächlich dann auch nochmal mit alten, bekannten Gesichtern Begegnungen solcher Art auch gehabt?
Also ganz oft natürlich, also die ersten zwei Jahre nach meiner Bekehrung, die waren ganz schön krass, weil die Leute mir nicht das geglaubt haben, was ich da gesagt habe. Sie konnten es nicht verstehen, dass ich alles das aufgebe, die Kneipe, diese ganzen Freunde und da hat ja auch Geld mit dran gehangen. Aber ich wusste, entweder muss ich ganze Sache machen, um mein Leben zu verändern, oder gar nicht. Das geht sonst nicht. Also ich habe dann die Flucht nach vorn begangen und habe zwei Jahre keinen Kontakt gehabt mit den Leuten. Aber danach gab es dann öfters Treffen, weil ich wohne ja immer noch. Ich wohne genauso einen Kilometer von hier entfernt, hier an der großen Kreuzung da hinten. Und hier sind ganz viele Hooligans von früher, die jetzt auch mein Alter haben. Bin jetzt nicht mehr der Jüngste. Aber die sind jetzt auch nicht mehr so aktiv. Aber immer wieder begegne ich Menschen von früher beim Einkaufen. Und die fragen sich immer, Mensch, warum bist du so gut drauf? Du hast doch gar nichts. Und ich denke, du, also ich weiß nicht, was sie meinen, was ich haben oder bräuchte, aber das, was ich wirklich brauche, das ist Jesus in meinem Leben. Und das kann ich denen immer wieder erzählen, weil sie wirklich suchend sind. Und ich habe auch schon erlebt, dass zwei oder drei Leute tatsächlich durch mein Lebenszeugnis zum Glauben gekommen sind, aus dieser Szene. Und das ist ein ganz großes Privileg. Da freue ich mich, dass Gott mich einsetzt.
Wow. Das spürt man dir auch wirklich ab, dass dich das erfüllt und komplett umgewandelt, transformiert hat. Und jetzt hast du ganze Sache gemacht und zwar auch konkret gemündet in die Kinder- und Jugendarbeit, in Prävention. Wie gestaltet sich das heute, wenn du jetzt auf diese Jugendlichen schaust, auch vielleicht mit deiner Erfahrung, wie erlebst du das, diesen Unterschied, den es für dich macht, dass du zu ihnen Kontakt aufnehmen kannst als jemand, der das kennt einfach. Das macht ja einen riesen Unterschied. Wie reagieren die Jugendlichen und was sind vielleicht auch die Herausforderungen in der Arbeit?
Ja, liebe Doro, die Kinder, die aus kaputten Verhältnissen kommen, mit denen hatte ich über 10 Jahre zu tun, die haben eigentlich nur einen Wunsch. Das ist, dass man ihnen zuhört. Sie suchen eigentlich einen Vater. Ich kann ihnen kein Vater sein. Ich kann ein Freund sein, auf ihre Höhe mit ihnen reden. Und das, was ich wirklich mir wünsche vom Herzen, ist, dass sie diesen, naja, nicht anfassbaren Vater, aber den Vater im Himmel annehmen. Dass sie merken, da gibt es mehr. Ich muss nicht so leben und ich muss das nicht mit mir rumtragen, meine ganze Vergangenheit oder mein Zuhause, sondern ich kann auf den zurückgreifen, der Ursprung von allem ist. Und wenn ein Kind erfährt, dass Gott da ist, dass es ihn wirklich gibt, dann verändert sich das Kind. Das ist mein Job, das wünsche ich mir. Dass Kinder erkennen, es gibt jemanden, der hat nur Gutes für mich. Und der hat meinen Plan schon vorgezeichnet und ich brauche nur in seinen Wegen zu gehen. Das ist ganz wichtig. Egal, ob das Kind aus guten Elternhaus oder aus schlechten kommt, wichtig ist, ein Fundament frühzeitig zu legen, dass sie wissen, irgendwann kommen Schwierigkeiten. Und irgendwann wird es mal ein bisschen schwierig, aber ich verlasse mich auf den Vater im Himmel.
Also wie gut, wenn das tatsächlich wirklich in doch früher Kindheit noch dieser Samen da gesät werden kann und die Kinder Hilfe von außen da bekommen. Wie können denn wir als Christen in Gemeinden jetzt ganz allgemein mit der rechten Szene umgehen, ohne eben sofort wieder dieses allgemeine Klischeebild zusammen von der bösen, starken Truppe, sondern wie können wir echte Begegnungen auch eben mit Erwachsenen haben, die aus dieser Szene kommen?
Nicht empfehlenswert ist, wie die Zeugen Jehovas mit einer Bibel zu einer MPD-Veranstaltung zu gehen. Also das ist ja klar. Aber wie ich vorhin schon sagte, wenn es zu Gesprächen kommt im Familien- und Bekanntenkreis, und man weiß, dass da jemand so ein rechtes Gedankengut hat oder vollkommen atheistisch oder dummes Zeug von sich gibt, dann konfrontieren wir ihn am besten mit dem, was uns ausmacht. Und wenn du wirklich also ein wiedergeborener Christ bist, dann, also bei mir ist das so, ich kann gar nicht mit jemandem, den ich das erste Mal begegne, und ich rede mit ihm, kann ich nicht an dem Thema Jesus vorbei. Das geht gar nicht, weil ich kann ja sein, dass ich den nicht mehr wiedersehe. Und ich glaube, vielleicht bin ich der Erste, aber vielleicht auch der Zehnte auf seinem Weg, auf seinen Lebensweg hin. Deshalb ermute ich jeden, spricht sie einzeln an, wenn ihr Begegnung habt. Es gibt jetzt keine große Alternative, es gibt jetzt keine Schablone. Macht das so und so, dann wird das und das passieren. Aber ich weiß, dass Gott einen individuellen Plan hat. Und wer sagt, ich möchte die Menschen erreichen, ohne voreingenommen zu sein, den öffnet Gott auch die Türen.
Ja, wunderbar, wunderbar. Vielen Dank, Oliver. Ich muss sagen, das ist in der Tat einfach direkt ansteckend, von dir auch so ermutigt zu werden zu persönlicher Begegnung. Danke. Und ich danke dir, dass du da bist und auch jetzt vielleicht noch kurz da sein
ich stehe
wirst.
Zur Verfügung, gerne.
Wunderbar, denn unsere Zeit ist ein wenig fortgeschritten und wir werden das jetzt so machen. Vielen Dank dir erstmal und nochmal einen herzlichen Applaus für Oliver Schalk. Okay, dann macht Bianca jetzt den Abschluss noch für uns.
Danke. Ja, in den letzten 3 Stunden hatten wir einen Einblick in verschiedene Lebenswelten bekommen, den der Menschen mit Migrationsgeschichte, die schon lange in Deutschland leben, den neu ankommenden Geflüchteten und auch den Hintergründen und Dynamiken der rechten Szene. Vielleicht haben euch einige Geschichten und Erfahrungen, die ihr gehört habt, berührt, irritiert, verärgert oder auch neue Hoffnung gegeben. Mir persönlich bereitet die neue Rechte Sorgen. Wie schnell, so scheint es mir, haben wir unsere Vergangenheit vergessen. Ich ärgere mich auch über Geflüchtete, die denken, dass sie sich einfach über alle Regeln hinwegsetzen können. In meiner Arbeit fühle ich mich manchmal manipuliert. Jede Begegnung und jede Geschichte lösen Gedanken und Gefühle in mir aus. In den letzten Monaten ist es mir sehr wichtig geworden, diesen Gefühlen auch Raum zu geben. Ich versuche, in mich hineinzuhorchen und die Ursachen meiner Reaktionen zu erforschen und mit Gott darüber ins Gespräch zu kommen. Wir alle haben Vorurteile und diskriminierende Gedanken. Und für manche Gedanken schäme ich mich wirklich. Die Frage ist aber, wie wir damit umgehen. Vor allem, wenn diese Vorurteile auch noch bestätigt werden. Mir hilft es, nach der Sicht Gottes auf die Menschen dieser Lebenswelten zu fragen. Und es gelingt mir nicht immer. Und manchmal fällt es mir sehr, sehr schwer. Aber ich sehe es auch als geistliche Übung an. Im Mittelpunkt dieser Überlegungen steht für mich 1. Mose 1, 7, 26 und 27. Dort steht geschrieben, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Wir sind ein Abbild Gottes, wir tragen den Glanz Gottes in uns. Und hier wird nicht differenziert, welcher Mensch zum Bilde Gottes geschaffen wurde. Es geht um den Menschen, um alle Menschen. Also nicht um den afrikanischen oder europäischen Menschen, den Muslim oder Christ, den guten oder schlechten Geflüchteten. Das Abbild Gottes wurde auch nicht erst in den Menschen gepflanzt, nachdem er sich Gott zugewandt hat. Es gilt für die türkische Mutter aus Anatolien, den vietnamesischen Blumenverkäufer, der Roma-Familie aus Serbien und den syrischen Geflüchteten, aber genauso für die Marokkaner und Algerier. Und auch die Anhänger der neuen Rechten sind Menschen, die zum Bilde Gottes erschaffen wurden. In jedem Menschen können wir Gottes Abbild begegnen. Manchmal ist es sehr schwer, es zu erkennen. Und manchmal wollen wir es den Menschen nicht zugestehen. Ich wünsche mir, dass wir lernen, genauer hinzuschauen, Gottes Abbild in unserem Gegenüber zu suchen, und dass wir dadurch Gott neu begegnen und ihm näher kommen.